Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe der Second Unit. Ich habe ausgeschlafen, Schlaf nachgeholt. Die Oscars sind vorbei. Sie waren skandalös, aber überstanden. Mein Name ist Christian Steiner und ich habe bei mir Nicolas Friedrich. Hallo.
Hallo Christian.
Hast du die Oscars auch so jetzt aus deinem Körper hinaus befördert?
Gedanklich ja, um irgendwie darüber hinwegzukommen. Mhm. Aber so vom ausgeschlafen bin ich mittlerweile auch wieder, allerdings durch die Oscars in einem ganz schrecklichen Schlafrhythmus immer noch. Also ich habe es bis jetzt noch nicht zustande gebracht, mal wirklich vor 12 mich aus dem Bett rauszuschälen. Und das ist dann immer so, weiß nicht. So.
Gelobt seien die Semesterferien an dieser
ja,
Stelle.
Ja, genau. Ich bin sehr dankbar, dass ich gerade nicht zur Uni muss und auch was Arbeit angeht, jetzt so ein paar freie Tage tatsächlich gerade habe. Wobei es wäre ja fast eigentlich gut, wenn ich so eine Verpflichtung hätte, weil dann würde ich mich vielleicht mal etwas früher aus dem Bett raustrauen und so ist dann immer so, der erste Wecker geht und da kann ich eigentlich auch noch liegen bleiben.
Telefon in die Ecke schmeißen.
Genau, richtig. Einfach, das ist immer dieser klägliche Versuch am Abend vorher, sich so ein, also für meine Verhältnisse frühen Wecker sich zu stellen, in der Hoffnung, dass wenn der losgeht, man wirklich aufsteht. Aber das ist wirklich ein erbärmlicher Versuch. Der wird immer ausgeschaltet dann und dann bleibe ich doch wieder 2-3 Stunden länger liegen.
Sind das denn schon Hardy-Zaubitzertsche Zustände bei dir oder?
Ich glaube, das ist quasi unmöglich.
Ich weiß nicht, ob der Junge überhaupt schläft oder nur
doch,
schläft.
Doch, der schläft tatsächlich.
Immer nur außerhalb eines Kinos schläft. Ich komme dem nicht so ganz auf die.
Also ich habe das ja letztes Jahr geschafft tatsächlich, das erste Mal in meinem Leben im Kino einzuschlafen. Wofür ich mich auch ganz furchtbar
schäme. Warst du also auch auf der Berlinale?
Nein, ich war leider nicht auf der Berlinale. Das war ja auch dieses Jahr. Ich war letztes Jahr eingeschlafen. Auch noch bei einem Film, den ich eigentlich unbedingt sehen wollte. Das war Ex Libris von Frederick Wiseman. Mhm. Eine vierstündige Dokumentation über die New York Public Library. Und weil der halt 4 Stunden geht, ich wollte den unbedingt sehen, aber gleichzeitig wollte ich ihn halt eben auch nicht sehen, weil er 4 Stunden geht. Und weil ich dachte, da muss ich in der richtigen Stimmung für sein, bin dann irgendwie nach 2-3 Wochen Aufschieben so in eine von diesen letzten Vorstellungen dann so rein und dachte so, okay, jetzt. Und dann habe ich das irgendwie geschafft, nach irgendwie einer Stunde einzuschlafen, mit Hardy tatsächlich neben mir, der sich dann halb tot gelacht hat, als ich dann von meinem eigenen so ein Schnarchgrunzer, von dem ich selber wach geworden bin. Und dann habe ich also bestimmt eine gute Stunde oder sogar 1,5 Stunden in der Mitte des Films habe ich komplett verpennt einfach. Und das hat mich so geärgert, weil ich den Film so gerne gesehen hätte. Mittlerweile ist er ja tatsächlich auch schon auf DVD jetzt veröffentlicht. Also
irgendwo habe ich mal gehört den Satz, wer im Kino einschläft, vertraut dem Film.
Ja, und da möchte ich auch zustimmen. Weil das ist auch, also wenn ich bei einem Film wirklich wegpenne, dann muss das auch ein Film sein, der mir das irgendwie ermöglicht. Mhm. Und das ist nun für die Frederick Wiseman Dokumentation sind halt so ganz wunderbare so Collagen irgendwie und so mit so einem Blick irgendwie fürs Alltägliche und in dieser Alltäglichkeit dann irgendwie mal so eine ganz große Poesie zu finden. Und ein ganz großes Menscheninteresse. Und das war so wohlig und in diese Interviewausschnitte und Aufnahmen von diesen stillen Bibliotheksräumen, das war so wie so eine warme Decke, die man da irgendwie im Kino über mich rübergelegt hat. Und da hatte ich einfach gar keine andere Wahl, als irgendwann die Augen zuzumachen. Halt dann auch noch, auch mit diesem kläglichen Gedanken noch, ich ruhe ja nur kurz jetzt die Augen mal aus für eine Minute und lausche einfach diesen Interviews. Ja, und dann plötzlich kam der Schnarchgrunzer und es war eine Stunde vergangen, ohne dass ich irgendein Bild gesehen habe. Sehr, sehr schade. Den möchte ich aber unbedingt noch nachholen. Und das sind nämlich genau, das ist das, warum ich diesen Schlafrhythmus nicht mag. Wenn ich erst um 13 Uhr oder so aufstehe und dann um 15 Uhr schon im Kino sitze und irgendwie gerade mal irgendwie so ein Croissant und irgendwie eine halbe Tasse Kaffee oder so drin habe, dann ist das einfach die besten Voraussetzungen dafür, mal so eben wegzuschlummern im Kino. Ich stehe dann also so wirklich frisch aufstehen um 8 und dann so gegen 15 Uhr ins Kino, da kann nichts passieren, weil da bin ich schon lange genug wach gewesen, habe ich schon an den Wachzustand gewöhnt.
Sehr gut. Sehr gut. Wir haben die Oscars auf jeden Fall hinter uns und mehr oder weniger gut überstanden. Und ich dachte mir, so direkt nach den Oscars, die erste Ausgabe nach den Oscars, da passt ja der Film, den wir jetzt hier besprechen, vielleicht ganz gut, so als Gegenprogramm zu den Oscars. Ich weiß auch gar nicht, ich glaube, durch die durch die Second Unit on Location, die wir hier einmal im Monat machen. Immer am zweiten Dienstag des Monats ist ja so ein bisschen Stammtisch und Treffen und da bist du ja auch öfter dabei und da quatschen wir ja auch schon immer ständig irgendwie über Filme und da ist mir schon aufgefallen, Mensch, mit Nikolas kann man nicht nur sehr gut Quatsch auf Twitter machen, sondern eben auch sehr, sehr gut in Natura sich über Filme unterhalten und ich glaube, da hast du auch ziemlich schnell Ed Wood gepitcht, so als ich gesagt habe, hey, wir sollten mal einen Podcast zusammen machen. Oder ich habe ihn dir auf die Nase gedrückt, weil ich weiß, dass es einer deiner Lieblingsfilme ist.
Ich glaube, so war das. Ich glaube, ich hatte da tatsächlich gar kein
gar keine Mitsprache.
Mir wurde das. Ich bin auch hier gezwungenermaßen. Ne? Ich möchte hier nicht sein. Nein, ich glaube, ich kann mich noch daran erinnern, dass du irgendwann bei einem der Stammtischabende meintest, noch ganz verschwörerisch, weil das noch gar keine offizielle Einladung zum Podcast war, aber du meintest, da kommt dann was und du würdest gerne im nächsten Jahr mich zum Podcast einladen und über Ed Wood sprechen, weil ich zu dem Zeitpunkt ja, wobei nein, das war das vor oder nach dem Finale von Cinematic Smash Brothers? Ich glaube dann.
Vielleicht auch dabei oder danach, also eigentlich wollte ich dich seit Ewigkeiten hier schon in der Sendung haben, aber es ist halt immer so, also auch jetzt ist irgendwie schon das nächste halbe Jahr zumindest in Theorie durchgeplant bei mir. Und das ist immer, also mittlerweile habe ich den Punkt erreicht, wo ich jeden Abend mit wunderbaren Leuten über wunderbare Filme reden könnte und mir gehen halt nicht die Themen aus, sondern mir gehen die Tage und die Wochen aus, um das Programm zu füllen. Deswegen hat sich das, glaube ich, immer weiter nach hinten geschoben. Aber ich glaube auch, weil du dem Henning, dem Mastermind der Cinematic Smash Brothers, in diesem Filmpaket, was wir ja alle zusammengeworfen haben, hast du, glaube ich, Ed Wood auch reingeworfen.
Habe ich reingeworfen. Ich habe ihm die Blu-ray geschenkt, die ich selber gar nicht besitze. Ich habe den nur auf DVD, aber an der hänge ich auch. Vielleicht kommen wir da dran dazu auch noch. Warum
sogar
ich so
die
sehr
Special Edition, die hier auf dem Tisch liegt.
Ja, da sind auch einige Extras drauf, die ich aber leider noch gar nicht geguckt habe.
Das Ding ist, ich bin da auf jeden Fall hellhörig geworden, weil Tim Burton, Johnny Depp dann eben inhaltlich, das war mir schon auch ein Begriff, Ed Wood als dieser, wie soll man sagen, als dieser Filmemacher, der berühmt-berüchtigt ist, irgendwie so, also dieses Klischee, was da drauf steht, von wegen der schlechteste Filmemacher aller Zeiten, hat eben die schlechtesten Filme aller Zeiten gemacht, so diese Nummer schwingt bei der realen Person Ed Wood mit und dann dachte ich mir, das passt ja irgendwie ganz gut, über all das mal so ein bisschen zu sprechen und ganz besonders, weil du sagst, Fan von Tim Burton, Fan von Johnny Depp,
ja.
Zumindest in dieser Konstellation und Inkarnation, weil ich es nicht bin.
Ja,
um es
weder
mal
noch,
diplomatisch auszudrücken.
Okay, also weder Fan von Burton noch Fan von Johnny Depp.
So ziemlich, ja.
Okay, ja.
Und da wollen wir auch drüber sprechen, über die beiden. Ich denke auch mal ausführlicher noch zum Ende der Diskussion, aber vor allen Dingen eben auch ja mit dem Film Ed Wood und vielleicht auch ein bisschen über den einen oder anderen Schlenker zur realen Person Ed Wood. Und mir ist der Film jetzt auch nochmal wieder verstärkt ins Gedächtnis gerufen worden, weil wir auch vor ein paar Wochen, vor ein paar Monaten mit Tamino eine Ausgabe zu The Disaster Artist gemacht haben. Dadurch The Room auch wieder so ein bisschen in meinem Gedächtnis ist und Tommy Wiseau gilt ja als der schlechteste Filmemacher auch irgendwie aller Zeiten des neuen Jahrtausends, was auch immer. Und The Disaster Artist ist ein sehr sonderbarer Film, der kaum Vergleichbares hat, aber wenn, dann eher mit diesem Film Ed Wood verglichen wird.
Das ist schon der Wahnsinn, dass das beides Filme sind, die sich eigentlich so in der Theorie total ähnlich sind, aber doch ganz andere Ansätze irgendwie find ich haben, an diese Figur ranzugehen und halt eben auch an diese Erzählung ranzugehen. Also ich musste jetzt auch, ich habe den, also Ed Wood heute jetzt, heute Morgen nochmal geschaut und musste auch mehrfach an The Disaster Artist denken und dann doch
den hast du auch
gewisse
gesehen.
Parallelen habe ich auch gesehen, ja. Davon bin ich halt, also von dem Film bin ich kein großer Fan, The Disaster Artist. Würde auch sagen, dass man vielleicht viele Schwächen von The Disaster Artist quasi anhand der Stärken von Ed Wood irgendwie erklären könnte oder andersrum halt.
Das ist auf jeden Fall ein spannendes Double-Feature, diese beiden Filme.
Absolut, ja. Also es war halt irgendwie auch, also ich glaube, Ed Wood ist auch nochmal so ein bisschen an die, hat sich nochmal so ein bisschen an die Oberfläche gearbeitet oder wurde wieder mehr so ins Gespräch genommen, als The Disaster Artist rauskam. Also da habe ich auch auf Twitter einiges gesehen.
Ich glaube, die Jungs von Red Letter Media hatten irgendwie auch im Zuge dessen
ein Review gemacht zu Ed Wood, richtig, ja. Also das war auch ganz schön, den Film dann wieder so ein bisschen ein paar, weil das ja auch ein Film ist, der aus den 90ern ist, als, glaube ich, einer der besten Tim Burton-Filme gilt auch immer noch. Aber auch so ein Film, den man halt, wenn man jetzt nicht großer Fan des Regisseurs oder des Hauptdarstellers ist, vielleicht zum einfach jahrelang auch nicht gesehen hat. Und dann ist es immer wunderbar, wenn er dann wieder so ein bisschen an die Oberfläche kommt durch einen anderen Film.
Bevor ich dich frag, warum das einer deiner Lieblingsfilme ist, machen wir noch einen ganz kurzen Schlenker, einen ganz kurzen Eigenwerbeblock. Denn es ist ja so, dass man diesen Podcast nicht nur hören, sondern auch unterstützen kann. Und das tun auch einige Leute, nämlich über Patreon und oder Steady. Und da gibt's ein bisschen Goodies, da gibt's einmal im Monat eine extra Sendung, ein bisschen Vorgeplänkel mit Tamino, da gibt es einen Blick hinter die Kulissen der Second Unit, da setze ich mich einmal im Monat auch vors Mikrofon und vor die Kamera und erzähle einfach mal, was so hier alles hinter den Kulissen passiert. Und es gibt eben auch die Möglichkeit, diese Sendung live zu verfolgen, wenn sie aufgezeichnet wird. Ich sag ja immer, jetzt ist dann auch jetzt und nicht eigentlich später. Verstehst du?
Ja,
ist, ne, kommt ja später, ist alles kompliziert. Aber Livestream ist sehr, sehr einfach und an dieser Stelle auch liebe Grüße an die gute Anne, an die Kostümfrau, die im Chat auch dabei ist und wie ich weiß auch ein Tim Burton-Fan ist. Deswegen bin ich mal gespannt, ob da vielleicht auch noch ein bisschen Feedback kommt.
Also ich habe quasi einen imaginären Unterstützer an meiner Seite jetzt.
Ich würde mal sagen, die Runde steht 1,5 zu 1 in Sachen Tim Burton-Fan zu Nicht-Tim Burton-Fan.
Okay, ja, sehr
also,
gut.
Ihr seid in der Überzahl, würde ich mal sagen. Ja, also, ne, könnt ihr unterstützen, macht ihr am besten, macht ihr auf Patreon, macht ihr auf Steady, könnt ihr auch bei uns im Blog unter secondunit-podcast.de verlinkt sehen, da gibt es Banner, da gibt es Unterstützungsmöglichkeiten, gibt noch weitere, aber das sind eigentlich so die einfachsten, besten, schönsten und ihr kriegt auch immer ein bisschen was obendrauf. Genau, das tut auch, das tun ein Haufen Menschen, die gibt es immer am Ende der Sendung zu hören, es tut aber auch an dieser Stelle Christiane Attig, die uns neuerdings auf Patreon unterstützt und da sagen wir an dieser Stelle vielen, vielen Dank für. So, und damit wieder zurück zu dir und zu Ed Wood und zu Tim Burton. Warum ist denn Ed Wood einer, ist es der oder ist es einer deiner Lieblingsfilme?
Ich würde sagen, es ist einer meiner Lieblingsfilme.
Je nach Tageszeit und Uhrzeit.
Genau,
und,
richtig. Das ist ja immer so eine Sache. Ich habe letztes Jahr hatte ich die Möglichkeit, Batman und Batman Returns von Burton, beide von wunderschönen 35mm Kopien im Kino zu sehen.
Mist, an dieser Stelle. Das habe ich
im Filmrauschpalast in Berlin, ein ganz schönes Kino ist das. Und da gibt's auch mal wieder, da läuft jetzt, demnächst läuft da die Herr-der-Ringe-Trilogie von 35mm Kopien. Vielleicht auch ganz interessant für einige Zuhörer.
Ohne Herr-der-Ringe dabei zu dissen, aber das klingt nach einem hervorragenden Abend, um im Kino einzuschlafen.
Ja, natürlich, klar. Je nachdem vielleicht, welchen der Teile man sich anguckt, aber beim ersten kann das durchaus noch passieren, so in der ersten
die
Stunde.
Die Wohligkeit
vielleicht.
Der Herr-der-Ringe-Trilogie plus die Wärme von 35 mm.
Das ist auch so eine warme Decke, glaube ich. So eine filmische warme Decke.
Ja.
Nee, und da war es zum Beispiel so, also mittlerweile würde ich vielleicht sogar sagen, dass Batman Returns mein liebster Burton-Film ist, aber das war halt eben auch ein ganz besonderes Erlebnis, den letztes Jahr da zu sehen und auch nochmal wieder zu entdecken, nachdem ich ihn lange Zeit nicht gesehen hatte. Aber ich würde schon sagen, dadurch, dass ich Tim Burton auch vielleicht nicht als den Lieblingsregisseur, aber zumindest als einen der Lieblingsregisseure bezeichnen würde, sind da so die Big Three, glaube ich, halt Edward Scissorhands, Ed Wood und Batman Returns, die er interessanterweise alle drei hintereinander gedreht hat. Also wirklich drei Meisterwerke in unmittelbar hintereinander. Und ich meine, wenn ich vielleicht irgendwann Ed Wood mal im Kino sehe, dann komme ich da raus und sage, das ist doch der beste Burton-Film. Also das wird sich mit Sicherheit immer ändern. Ja, aber es ist auf jeden Fall ein Film, der mir wahnsinnig viel bedeutet und der mich halt irgendwie auch, ich würde sagen, begleitet hat, so ein bisschen, auch obwohl ich ihn gar nicht so oft gesehen habe, wie zum Beispiel Edward Scissorhands. Ja, was alles eigentlich erstmal zurückzuführen ist auf meine Begeisterung für Film, die mit Tim Burton quasi gestartet hat vor, weiß nicht, 15 Jahren oder so. Weil Tim Burton der erste Regisseur war, oder quasi der Regisseur, anhand von dem das kleine Ich sich den Begriff Regisseur irgendwie erklärt hat, weil ich einige Filme von ihm gesehen hatte.
Wie alt warst du denn, wenn du sagst vor 15? Warst du 6? Warst du 7?
So 7 wahrscheinlich, so 6, 7 habe ich bei meiner Oma zu Hause damals Edward Scissorhands auf Super RTL geschaut und ich glaube, dann lief Charlie und die Schokoladenfabrik von Burton im Kino. Und also ich habe auf jeden Fall einige Filme von Burton gesehen, ohne halt zu wissen oder ohne mich eigentlich auch dafür zu interessieren, wer den jetzt gemacht hat, weil für sowas interessiert man sich ja eigentlich in dem Alter noch nicht. Aber all diese Filme haben mir wahnsinnig gut gefallen und waren alles irgendwie Außenseitergeschichten mit einer Ästhetik, die teilweise natürlich sehr unterschiedlich ist, aber sich trotzdem irgendwie immer ähnelt. Und dann taucht auch noch Johnny Depp immer in diesen skurrilen Rollen auf. Und das ist irgendwie so der Beginn, wo ich weiß nicht, ob ich zu dem Zeitpunkt das dann schon gegoogelt habe oder so, aber auf jeden Fall war da dieser Gedanke da, diese Filme ähneln sich alle so sehr und die gefallen mir alle irgendwie so sehr. Wer hat die denn eigentlich gemacht? Und vor allem interessant, hat der noch mehr gemacht? Und das hat mir dann halt irgendwie dieses Regisseurkonzept erklärt. Da ist ein Typ, der hat
überhaupt
irgendwie diese...
Filme werden gemacht.
Genau, ne? Filme werden geschrieben und gemacht und das kann sein, dass sie von einer Person gemacht werden, die irgendwas in sich hat oder irgendeine Vision hat und eine ganz eigenwillige Ästhetik und eine ganz eigenwillige Bildsprache und irgendwie Möglichkeiten findet, irgendwo immer wieder den gleichen Film zu drehen und das trotzdem immer wieder unterschiedliche Filme zu drehen. Und im Zuge dessen habe ich dann herausgefunden, welche Tim Burton-Filme ich noch nicht gesehen habe. Und die habe ich mir dann nach und nach ganz gezielt gekauft. Und einer davon war auch Ed Wood. Das war auch die DVD, die habe ich bestimmt mit 9 oder 10 oder so selber gekauft von meinem Taschengeld damals. Nach Hause gerannt, um den schnellstmöglich zu schauen oder so. Und seitdem ist das natürlich eine Geschichte, die mir im Kopf rumspukt und ein Film, zu dem ich dann immer wieder gerne zurückgekehrt bin. Und der sich so wunderbar angeboten hatte, als ich dann das erste Mal bei einem Podcast eingeladen war und halt, ich weiß gar nicht mehr, was da die erste Frage war. Ich glaube, welchen Film sollte man unbedingt sehen, bevor man stirbt? Was man ja vielleicht
war
auch.
War das bei den Cinematic Smash?
Das war bei den Cinematic Smash. Das war sogar die Episode, die du, glaube ich, moderiert hast, wo ich gegen Henning angetreten bin.
Ich erinnere mich.
Und die Frage, welchen Film sollte man sehen, bevor man stirbt, ist ja quasi eigentlich so, das kann man so münzen auf, was ist eigentlich dein Film, den du unbedingt Leuten zeigen möchtest oder wo du unbedingt möchtest, dass jemand den gesehen hat.
Hast du da nicht, glaube ich, sogar die Runde irgendwie gewonnen mit dem Pick?
Ich weiß es nicht mehr genau. Also ich weiß, dass Henning hatte Das Leben ist schön. Und Alexander Matzkeit hatte den 2001? Ersten Film, der je gedreht wurde mit dem Eisen, die Bahn, die in den Bahnhof einfährt. Ich weiß nicht, ich glaube, Henning hat gewonnen mit Das Leben ist schön. Okay, ja. Aber das war quasi im Grunde schon eine Argumentation dafür, warum ist das mein Lieblingsfilm? Und das konnte ich dann nochmal machen beim Finale, wo es wirklich darum ging, was ist mein Lieblingsfilm oder was ist der beste Film aller Zeiten. Und das hat sich wunderbar angeboten, weil ich halt... weil das halt ein Film über Kino ist und über Filme machen und über diese unaufhaltsame Leidenschaft fürs Filme machen. Und deswegen glaube ich halt auch irgendwo vielleicht in Anklängen autobiografischer Film von Burton selbst, der glaube ich ganz viel von sich selbst in Ed Wood sieht und gesehen hat und dem das, glaube ich, deswegen auch eine Herzensangelegenheit war, diesen Film zu drehen.
Ich habe auch gelesen, dass Johnny Depp auch großes Interesse an der Rolle hatte, also dass er wohl irgendwie auch an so einem Punkt war in seiner Karriere, wo er so ein bisschen mit allem durch war und so der Zynismus irgendwie überwog und so diese Müdigkeit so ein bisschen durchkam irgendwie und dass er dann aber eben mit dieser Rolle nochmal, also dass er Lust auf diese Rolle hatte, um auch seine eigene Liebe zum Filmemachen wieder neu zu entdecken.
Ja.
So über den Ed Wood, den er da spielt.
Also ich habe mal einen sehr schönen Artikel gelesen. Das ist ein Buch über Tim Burton, wo ein Vorwort drin steht von Johnny Depp, wo er von ihrem allerersten Treffen erzählt, was damals stattgefunden hat vor Edward Scissorhands, wo er halt das Drehbuch geschickt gekriegt hat und das ganz groß großartig fand und unbedingt den Regisseur treffen wollte, der das machen möchte. Also die, das ist ja, glaube ich, dann die zweite Zusammenarbeit von Burton und Johnny Depp damals gewesen.
Ed Wood ist die zweite.
Genau, Ed Wood war dann die zweite, weil direkt nach Edward Scissorhands hat er Batman Returns gemacht und dann halt Ed Wood. Inwiefern da, glaube ich, Parallelen zu erkennen sind, da gehen wir bestimmt noch später drauf ein. Also ja, es ist, obwohl das ja ein Film ist, der in gewisser Weise sehr unburtonig ist, zum Beispiel was halt so die Ästhetik angeht, so was man aus anderen Burton-Filmen kennt, diese Zirkusästhetik und allgemein diese märchenhaften Albträume, könnte man ja sagen, ist ja hier eigentlich nicht so präsent. Also es ist...
Dachte ich auch lange, bis denn so dieses Paket dieser durchaus eigenwilligen und eigensinnigen Figuren so zueinander.
Ja, klar. Also es ist natürlich auf jeden Fall immer noch vorhanden. Es ist immer noch auf jeden Fall ein Tim Burton-Film. Aber trotzdem halt eben nicht diese ganz, dieser ganz radikale Stilwille, den du teilweise in anderen Filmen von ihm hast.
Ja.
Eben gerade vielleicht auch dieses Märchenhafte vielleicht von Edward Scissorhands zum Beispiel fehlt. Aber gerade deswegen, vielleicht auch wegen diesen Parallelen zwischen Ed Wood selbst und Burton als Filmschaffende und als Künstler, die sich halt selbst verwirklichen wollen und sich halt nichts vorschreiben lassen, macht das vielleicht zu diesem ultimativen Tim Burton-Film. Und deswegen ist das, glaube ich, so, wenn man Tim Burton liebt, dann, glaube ich, kommt man nicht drum herum, diesen Film irgendwie zu lieben. Und deswegen ist das... einfach ein Film, zu dem ich unglaublich gerne zurückkehre und der es auch schafft, jetzt, ich habe den halt heute Morgen, wie gesagt, nochmal gesehen, der es tatsächlich auch schafft, obwohl er ja gar nicht groß gefühlsduselig ist oder so bemüht um irgendwie große Emotionen, trotzdem ein Film, wo mir am Ende wieder Tränen übers Gesicht gelaufen sind, was ja nicht so schwierig ist bei mir, aber trotzdem einfach ein Film, der mich auch emotional wirklich mitreißt.
Gäste haben ja hier immer die ehrenvolle Aufgabe, den Inhalt nochmal kurz zusammenzufassen. Also vielleicht für manche da draußen den Film zurück in die Erinnerung holen, vielleicht aber auch für einige da draußen überhaupt den Film erstmal bekannt zu machen. Ich weiß nicht, wie viele da draußen, die zuhören, den auch schon vorher gesehen haben oder den Film kennen. Also vor allen Dingen darfst du mich sehr gerne auch nochmal dran erinnern, obwohl ich ihn erst gestern Abend geguckt habe. Aber was passiert in Ed Wood? Worum geht's da eigentlich?
Also quasi der zentrale, das, worauf der Film zusteuert im Grunde, ist die Produktion von Plan 9 from Outer Space. Ich glaube, das ist so der bekannteste und kultigste Film, den der echte Ed Wood gedreht hat. Also halt Johnny Depp spielt Edward D. Wood Jr., einen US-amerikanischen Filmregisseur. In den 50er Jahren, genau. Also der Film spielt zumindest, deckt so einen Abschnitt ab in den 50er Jahren in Los Angeles. Er lebt mit seiner Freundin zusammen und inszeniert relativ erfolglos Theaterstücke noch zu Anfang des Films. Hat aber ganz große Ambitionen. Und dann am nächsten Tag oder so, nachdem halt dieses Theaterstück total ins Wasser gefallen ist, weil kein einziger Kritiker zur Premiere aufgetaucht ist, läuft er plötzlich Bela Lugosi in die Arme. Das ist ein, also der gealterte Bela Lugosi, der ja als allererstes damals Dracula gespielt hat.
Das ist doch der Schlagzeuger von den Ärzten, oder?
Genau, richtig, ja.
Ich erinnere mich, ja.
Gespielt von Bela B. Und er läuft diesem verlotterten alten Bela Lugosi irgendwie in die Arme, den er halt ganz unglaublich bewundert, weil er mit den Horrorfilmen, also mit auch Bela Lugosi als Dracula aufgewachsen ist und irgendwie aus diesem Siegesgefühl diesen Schauspieler getroffen zu haben und sich so ganz leicht schon mit dem angefreundet zu haben, pitcht er dann bei irgendeinem Billo-Produktionsstudio einen Film und startet halt sozusagen seine Karriere als Regisseur. Und die verfolgt
vor allen Dingen, um es seinem großen Idol Orson Welles nachzumachen.
Richtig,
der genau. Ja auch vom Theater kam und dann Citizen Kane machte.
Er ist halt auch wirklich zu Anfang des Films noch, liegt da irgendwie mit seiner Freundin im Bett und hat ganz große Selbstzweifel und sagt irgendwie, ja, Orson Welles hat mit 26 ja schon Citizen Kane gemacht und er ist jetzt schon 30 und vor allem Orson Welles hat der Citizen Kane nicht einfach nur gemacht, er hat ihn geschrieben, er hat ihn inszeniert, er hat selber die Hauptrolle gespielt. Und auch Orson Welles war ja damals, als er Citizen Kane gedreht hat, das Studio hat den Film gehasst und halt irgendwie sieht sich Ed Wood da so als irgendwie verbrüdert mit Orson Welles und als der nächste Orson Welles vielleicht irgendwie. Mm. Ja, und der
das
Film
unentdeckte und verkannte Genie.
Genau, richtig. Ja. Was aber ja auch nie so inszeniert wird im Film, als wäre er irgendwie jetzt so von sich eingenommen. Da sind trotzdem auch, also der Film streut immer wieder Szenen rein, wo er wirklich auch von Selbstzweifeln geplagt da sitzt. Was ihn halt immer wieder auf die Füße holt, ist halt einfach diese unglaubliche Energie und Liebe, es doch weiterzumachen und weiter zu versuchen. Und wenn's, ich glaube, dass die Figur wird zusammengefasst von diesem wunderbaren Satz, wo er dann seinen ersten Film gedreht hat und der wird dann gescreent von den bei den Produzenten. Und dann steht er da in so einer Telefonzelle und sagt irgendwie, worst movie I ever saw. Well, my next one's going to be better. So, ich glaube, das fasst die Figur ganz, ganz wunderbar zusammen. Und der Film verfolgt halt irgendwie seine Ups and Downs in diesen paar Jahren, erzählt quasi seine Freundschaft mit Bela Lugosi, den er dann halt immer wieder castet und quasi als Zugpferd für seine Produktion benutzt und gipfelt dann halt in der Produktion von Plan 9 from Outer Space. Ich glaube, das fasst den Plot eigentlich ganz gut zusammen.
Und deswegen passt das vielleicht auch ganz gut so als Ausklang, Nachklang noch zu den Oscars. Man könnte ja einen Stempel draufdrücken und sagen, das ist ein Biopic.
Ja, absolut.
Es ist eine biografische Geschichte.
Ja.
Es ist eine real existierende Person, Ed Wood, die hier eben filmisch nacherzählt wird.
Ja, absolut.
Mit dem Zusatz, dass die filmische Wahrheit nicht unbedingt der historischen Wahrheit entsprechen muss.
Genau, ja.
Also, was ich da auch so gelesen habe, dass halt der Film so manche Dinge und so manche Aspekte auch ausblendet. Vor allen Dingen, was halt so denn, wie du auch gesagt hast, so es endet eigentlich auf dem Höhepunkt, wenn man so will, auf dem ikonischsten Werk des Regisseurs Ed Wood, nämlich Plan 9 from Outer Space. Anstatt halt zu zeigen, wie das Leben weiterläuft, da kriegen wir am Ende eine Texttafel, die sagt, ja, Alkoholismus folgte und Herzinfarkt und irgendwelche Sexfilmchen in den 60ern und der Film geht ja schon so ein bisschen, oder zeigt uns einen sehr optimistischen und einen sehr energetischen Ed Wood, wie du sagst, mit diesen, ja, der nächste Film wird besser oder auch, es fängt ja schon so wunderbar an nach dem Theaterstück, was irgendwie keiner sehen will, gibt's aber irgendwie trotzdem eine Rezension irgendwie in der Tageszeitung oder irgendwie sitzen sie da in der Runde zusammen und lesen sich da irgendwie so ein Review aus der
Aber die Kostüme waren gut.
Das ist der Punkt. Man sieht nur die Gesichter, man liest selber den Text nicht, aber die Gesichter entgleisen zunehmend und alle mäkeln halt so ein bisschen herum und Ed Wood ist aber derjenige, der sagt, ja, aber immerhin werden die Kostüme gelobt und vielen anderen Rezensionen wird nicht einmal über die Kostüme geredet.
Richtig, ja.
Ne? Also alles haben wir nicht falsch gemacht. Und
ich würde auch sagen, dass zum Beispiel, ich habe jetzt auch in Vorbereitung jetzt auf den Podcast kein einziges Mal über dieses Wort Biopic wirklich nachgedacht. Ich glaube, das liegt daran, dass erstmal daran, dass wir mittlerweile unter diesem Biopic-Begriff halt so ein ganz spezifische Formel von Film immer erwarten. Das hat sich halt irgendwie leider so darauf begrenzt, dass halt Biopics meistens halt diesen sehr, sehr konventionellen Strukturen irgendwie folgen. Und ab und zu gibt's ja dann mal Filme irgendwie wie zum Beispiel Steve Jobs von Danny Boyle, der eigentlich auch irgendwo ein Biopic ist, aber den man auch dann nicht so nennen möchte, weil er halt das ganz anders aufzieht mit dieser Dreiaktstruktur und halt nicht irgendwie mit dem jungen Steve Jobs beginnt, der dann bei sich in schon irgendwie irgendwelche großen Entdeckungen macht und dann mit dem Alten irgendwie. Also ich würde auch sagen, dass bei Ed Wood das so ist, dass alleine von dieser Eröffnungsszene, die du gerade beschrieben hast, wo sie da alle nach der Premiere in diesem Diner sitzen und sich diese Zeitung durchlesen, wird alleine schon an den Gesichtern der Schauspieler und an dem Schauspielgestus klar, dass das auf jeden Fall was von Karikatur hat. Also das ist, es ist nicht jetzt wirklich ein oder halt zumindest es sind überzeichnete Figuren. Mhm. Sind nicht Figuren, die die realen Figuren wirklich abbilden. Da ist nicht irgendwie eine Mimikrie oder so von den Schauspielern vorhanden. Wahrscheinlich auch teilweise, weil es halt einfach nicht möglich ist, weil es halt nicht irgendwie Videomaterial gibt von den Schauspielern hinter den Kulissen. Aber es hat auf jeden Fall was Überzeichnetes, es hat was Unwirkliches. Es hat halt eben irgendwo was von diesem von dieser entrückten, doch irgendwo Märchenwelt Tim Burtons. Und ich würde sagen, dass das von Anfang an der Ton da irgendwie auch gesetzt wird. Alleine schon mit der Eröffnung von Jeffrey Jones, der aus dem Sarg emporsteigt und der wie bei so einem TV-Serial, die er jetzt nicht einführt in diese Geschichte. Und
der Film ist ganz eindeutig ein Film.
Ja.
Er ist ein Film über Film und über das Filmemachen.
Eine filmische Erzählung und was du ja gerade meintest, halt der Film lässt Sachen aus, er dichtet auch ganz beherzt Sachen dazu. Diese finale Szene, dieses finale Aufeinandertreffen mit Orson Welles zum Beispiel, das hat, also ich meine, natürlich kann das sein, dass das stattgefunden hat, aber das folgt ja ganz konsequent diesen dieser filmischen Logik des Erzählens. Wir haben die Figur an ihrem absoluten Tiefpunkt und ihn hat aller Mut verlassen. Aber was kann passieren, damit er doch jetzt die Sache wieder in die Hand nimmt? Natürlich, er trifft in dieser absolut ikonischen Szene auf sein Idol. Und das gibt ihm dann nur noch diesen Anstupser, das zu schaffen. Also das ist auf jeden Fall eine sehr, sehr herausgestellt filmische Erzählung echter Figuren. Und ich finde, das merkt man auch total einfach im Spielgestus eigentlich aller Schauspieler. Gerade auch zum Beispiel Bill Murray, der ja auch wunderbar extravagant diese Figur spielt. Und auch in Johnny Depp, den tatsächlich, ich glaube, auf die Art, weil Johnny Depp wird ja auch mittlerweile vorgeworfen, dass er immer nur das Gleiche macht, was ja auch stimmt irgendwo. Ich glaube, wie er Ed Wood gespielt hat, hat Johnny Depp keine andere Figur in seiner Karriere gespielt. Diese leicht verstellte Stimme und diese aufgerissenen Augen und dieses Grinsen und diese ganze Physikalität, das ist was er wirklich nur an Ed Wood irgendwie verliehen hat und an keine andere Figur.
Du hast schon ein paar Namen auch genannt. Wir wollen noch mal kurz durchgehen, wer da noch alles mitspielt. Also klar, wir haben an erster Stelle Regisseur Tim Burton, über den wollen wir am Ende noch ein bisschen was besprechen und diskutieren. Ich glaube, der Film basiert, wenn ich das richtig verstanden habe, auf einem Buch. Mhm. Also es gibt, ich weiß nicht, ob das eine Biografie, es wird wahrscheinlich eine Biografie über Ed Wood irgendwie gewesen sein. Ich meine, dass da irgendwie was so in den 80er, 90ern so auftauchte.
Ja, also das Buch heißt Nightmare of Ecstasy.
Das ist das Buch von Rudolph Gray.
Genau, richtig. Genau. Drehbuchautoren, also Rudolph Gray hat auch am Drehbuch mitgeschrieben, aber die anderen beiden zum Beispiel sagen mir nichts, also die auch noch am Drehbuch mitgeschrieben haben. Das ist aber auch so eine Sache. Ich glaube, Tim Burton hat kein einziges Drehbuch selbst geschrieben, was er verfilmt hat. Also das war immer, er war nie ein Autorenregisseur, er war immer eigentlich ein Man ist
Inszenator, wenn man so will.
Also ich wollte jetzt gerade Auftragsregisseur sagen, aber das trifft sich beißt auch nicht sich ganz. Ja total damit, weil ja alle Filme immer ganz eindeutig Tim Burton-Filme halt irgendwie sind. Aber ja, also es basiert auf einem Buch, was ich halt leider nicht gelesen habe, deswegen kann ich dazu nichts sagen.
Ich habe halt gelesen, also diese beiden Drehbuchautoren, Scott Alexander und Larry Karasewski, die haben wohl auch irgendwie schon andere Filme gemacht. Und wollten so aus, ich glaube, das waren so Familienkomödien oder so, und die wollten da so ein bisschen ausbrechen. Die wollten irgendwie mal was anderes schreiben und was anderes schreiben dürfen und haben sich dann eben da mit dem einem Buch irgendwie bedient und haben dann eben, ich weiß nicht, ob das auch irgendwie im Studium oder so war, aber halt eben, also die wollten halt irgendwie was anderes und dann eben auch die Geschichte von Ed Wood und rund um Ed Wood verfassen und als Drehbuch schreiben. Titelgebende Rolle, Johnny Depp ist eben Ed Wood, wie du auch schon erwähnt hast. Martin Landau spielt Bela Lugosi, hat dafür auch einen Oscar bekommen als bester Nebendarsteller.
Absolut verdient.
Absolut. Wir haben Sarah Jessica Parker als Dolores Fuller, die Freundin, die langzeitige
Freundin. Ich dachte auch
immer,
dass sie verheiratet waren, aber er nennt sie, also sie sind nicht verheiratet im Film zumindest.
Und auch nicht die einzige Partnerin, die Ed Wood hat, beziehungsweise hatte. Denn Patricia Arquette spielt Kathy O'Hara. Ich glaube auch, also wenn man dem Film Glauben schenken darf, dann ja auch tatsächlich Ehefrau später geworden.
Ja, der Film endet ja, also ohne das jetzt, also wir spoilern doch, oder?
Ja klar,
also,
wir spoilern hier. Okay, komplett. Also der Film ist alt genug.
Und nee, der Film endet ja damit, dass er ihren Heiratsantrag macht und sie dann in die
Nach
der großen Premiere seines Films.
Ja.
Und dann fahren sie ja gemeinsam mit dem Vorhaben, sich direkt, also direkt zu heiraten, ja, in die Nacht hinein sozusagen.
Ach, so
also,
großartig. Ja. Es ist so toll, weil sie kommen aus diesem Theater und es regnet in Strömen und das Cabrio ist komplett durchnässt und sie sind durchnässt und er kommt mit der Idee, man könnte ja direkt in Las Vegas heiraten. Ja,
ist nur eine 4-Stunden-Fahrt.
Ja, und sie sagt, Moment, aber es regnet doch so doll, das Cabrio ist nass. Und dann sagt er, naja, es sind ja nur 4 Stunden. Und dann, ja klar, machen wir.
Das ist, das darf im Kino halt noch passieren.
Und kurz vor Vegas wird die Sonne garantiert wieder scheinen, also ja. Sind wir bis dahin noch trocken. Also
das ist auch, glaube ich, eine so ein kleiner schöner Moment im Film, wo er diese Tür von diesem Auto aufmacht und einfach das Bäche und Bäche von Wasser sich da ergießen aus dem Auto, weil sie davor das Verdeck nicht hochbekommen haben.
Ja.
Sehr schöner Moment im Film.
Dann haben wir noch Jeffrey Jones als Criswell, der Teil der Entourage von Edward ist und wird. Genauso Bill Murray als, wie heißt der, Bunny Breckenridge, auch Teil der Entourage, auch, weiß ich gar nicht, hat er auch in den Film mitgespielt?
Ja, der spielt in Plan 9 from Outer Space, spielt er den, den Alien-Anführer, die da mit ihren komischen Kostümen mit den Wappen vorne drauf rumsitzen.
Stimmt. Und wir haben Vincent D'Onofrio als Orson Welles.
Was mich total aus den Socken gehauen hat, als ich heute Morgen den Film geschaut habe. Vincent D'Onofrio ist ein Schauspieler, der mir irgendwie, also ich schäme mich ein bisschen dafür, aber das erste Mal ein Begriff wurde mir, als ich ihn in der ersten Staffel Daredevil gesehen habe, als Kingpin, die ich nicht zu Ende geschaut habe, aber wo ich dachte, oh, Vincent D'Onofrio, und alle waren halt auch ganz begeistert von seiner Performance. Und jetzt schaue ich dauernd Filme von früher, wo plötzlich Vincent D'Onofrio auftaucht. Also ich auch, dass er in Men in Black zum Beispiel mitgespielt hat, das wusste ich auch nicht. Das war für mich halt, weil das auch ein Film aus Kindheitstagen war, wo mir das immer halt egal war, wer da mitspielt. Und dann kam heute im Vorspann dieser Grabstein, wo Vincent D'Onofrio draufsteht. Und ich dachte, was, der spielt da mit? Und dann habe ich den ganzen Film drauf gewartet, dass er kommt. Und dann spielt der Orson Welles. Das hat mich total umgehauen. Das wusste ich selber einfach noch nicht, dass das Vincent D'Onofrio ist. Und ich hatte jetzt gerade erst vor kurzem mir On the Other Side of the Wind, und die Doku They Love Me When I'm Dead angeschaut, wo ja ganz viel auch Videomaterial von Orson Welles drin ist. Also das muss ich nochmal erwähnen. Das wusste ich nicht, dass das Vincent D'Onofrio als Orson Welles ist.
Das wusste ich schon, weil ich das auch im Vorfeld gelesen habe, dass er das spielt, aber das war dann im Moment in dieser Szene komplett weg, so dass ich wieder nachgucken musste, wer spielt da eigentlich als Orson Welles, weil die Stimme ist so fantastisch getroffen.
Aber das habe ich mir überlegt, nämlich ich weiß nicht, ob das wirklich Vincent D'Onofrios Stimme ist, weil er ist sehr offensichtlich, also in der Originalfassung natürlich, er ist sehr offensichtlich später synchronisiert worden.
Ach so, du meinst, da ist noch so ein Imitator drauf?
Genau, oder? Dann habe ich mir halt überlegt, dann haben sie halt Vincent D'Onofrio wahrscheinlich gecastet, weil er halt sich gut so herrichten lässt, dass er aussieht wie Orson Welles.
Okay.
Und dann jemanden gecastet, der halt eine gute Orson Welles Stimmenimitation gibt.
Dann musst du wahrscheinlich nochmal hier deinen Audiokommentar von der DVD.
Ja, das habe ich sowieso mal vor, wenn da einer mit dabei ist.
Ich glaube, ja, Tim Burton, Drehbuchautor, Kameramänner, Kostümdesigner, da ist, glaube ich, ein Haufen Bonus dabei.
Also das ist mir heute bei der Sichtung aufgefallen, dass das nicht allzu lippensynchron ist und das fällt ansonsten im Film bei keiner anderen Figur auf. Deswegen würde sich ja auch irgendwie anbieten halt, dass man natürlich dann versucht, den echten Orson Welles so detailgetreu wie möglich irgendwie zu rekreieren für den Film.
Ja. Und dann, was dir noch wichtig war zu erwähnen, Musik an dieser Stelle nicht von Danny Elfman.
Nein, weil Burton und Elfman zum Zeitpunkt des Drehs verkracht waren. Man weiß nicht warum, also zumindest von Elfmans Seite nicht. Ich habe letztes Jahr viele Interviews mit Danny Elfman mir angeschaut. Und da redet er auch darüber, dass er halt zu dem Zeitpunkt total im Streit war mit Burton. Und ich halt auch immer so, wenn ich jetzt über Ed Wood nachdenke und halt weiß, dass wenn die nicht verstritten gewesen wären, dann hätte ja Danny Elfman die Musik auf jeden Fall gemacht. Und ich halt super gerne einfach die Musik von Danny Elfman gehört hätte für einen Film wie Ed Wood. Dann aber heute wieder festgestellt habe, dass Howard Shore, der die Musik für Ed Wood halt gemacht hat, dass diese Musik ein unglaublich wichtiger Bestandteil des Films ist und der Atmosphäre des Films. Also das schafft irgendwie einerseits dieses Energetische irgendwie einzufangen. Alleine in dieser Szene relativ am Anfang, wo Ed Wood da durch dieses Filmstudio läuft mit dieser Palme in der Hand. Und das hat dann sowas, das hat halt richtig dieses weiß nicht, flippige, energetische irgendwie, was diese Szene braucht. Aber dann auch am Ende diese getragenen Stücke, die dann halt diesen dramatischen Epilog begleiten. Das ist ein ganz, also das ist wirklich noch Musik, die nicht einfach nur so als Klangteppich da irgendwie drüber liegt und die man halt irgendwann gar nicht mehr wahrnimmt, sondern die wird so richtig zu ihrem eigenen Charakter im Film. Mhm. Was ja die Danny Elfman-Musik in den Burton-Filmen auch immer ist. Also ja, großartige Musik, das musste ich nochmal irgendwie jetzt hier mit reinschmuggeln, weil ich finde, dass sie auch so wichtig für den Film ist und dafür wieder wirkt.
Ist aber auch ein guter Punkt, um so das erste größere Thema anzusprechen, was wir auch schon immer wieder so jetzt umkreist haben, aber es ist natürlich die Inszenierung.
Ja.
Ein Film, dessen Protagonisten, dessen Geschichte in den 50ern spielt, in den 50ern in und rund um Hollywood herum und eine Geschichte des Filmemachens ist,
ja,
die dann natürlich auch ja an dieser Stelle sehr filmisch erzählt wird. Wir haben an allererster Stelle Schwarz-Weiß-Ästhetik.
Ja.
Da musste, glaube ich, Tim Burton noch ein bisschen drum kämpfen. Da gab es, glaube ich, irgendwie auch das ein oder andere Studio, was den Film abgelehnt hat aufgrund von schwarz-weißer Optik.
Und man muss sich überlegen, oder also du hast den Film ja jetzt auch gestern erst gesehen, das wäre doch ein komplett anderer Film mit einer komplett anderen Wirkung, würde der da in diesen knalligen Farben irgendwie erstrahlen. Also das ist unglaublich wichtige ästhetische Entscheidung für den Film, glaube ich, gewesen.
Die gesamte Inszenierung, also schwarz-weiße Ästhetik, aber eben auch Framing, Blocking,
ja,
Schauspiel, wie du ja auch schon gesagt hast, alles so ein bisschen künstlich.
Ja.
Das erweckt bei mir alles den Eindruck, also der Film sieht so aus, als wäre er aus der Zeit, in der er spielt. Ja, statt 94 gemacht oder 94 erschienen, ist es ganz klar 50er Jahre schwarz-weiß Hollywood-Optik.
So. Es rekreiert auf jeden Fall diesen klassischen, also eher vielleicht weniger einen klassischen Film-Look nur, sondern richtig ein klassisches Filmgefühl von der Art und Weise, wie er auch visuell erzählt. Der ganze Tod von Bela Lugosi, der zweiten Hälfte des Films, diese ganze Sequenz von ab da, wo Ed Wood das übers Telefon gesagt bekommt, dann haben wir eine Szene kurz mit dem Sarg aufgebahrt, mit den ganzen Gästen auf der Beerdigung und dann einen wunderbaren Schnitt zu dem Sarg, der in die Erde halt reingelassen wird. Also er erzählt halt, ohne dass quasi gesagt wird, dass er gestorben ist, erzählt er halt natürlich diesen Moment. Und allgemein, was er mit Kamerafahrten macht, auch mit Schnitten zum Teil, mit diesen
Überblendungen, die weichen Überblendungen, genau, sind mir aufgefallen. Ich mochte auch gleich am Anfang, ich weiß schon gar nicht mehr, welche Stelle das war, aber wir hatten eine Titelseite, eine Zeitung im Close-up und dann entfernt sich der Schauspieler, der diese Titelseite hält, und das war eben Johnny Depp als Ed Wood, also er geht von der Kamera mit dieser Titelseite so weg und betritt quasi so die Szene, also die Szene geht halt weiter, völlig unnatürliches Blocking und Spiel an dieser Stelle, aber so wunderbar Oldschool Hollywood, dass halt auch die Kamera nicht wegfährt von der Titelseite, sondern der Schauspieler bewegt sich weiter in den Raum und beginnt dann eigentlich erst so richtig zu spielen mit dieser Titelseite und bezieht sich auf das, was wir vorher so im Close-Up gelesen haben und wunderbar, also absolut wunderbar.
Wunderbare Szenenübergänge, als er die Pfanne von hinten gegen den Kopf geworfen kriegt und das nächste Bild quasi, als er, das erste, was man sieht, ist, wie er dieses Bild betritt mit diesem Kühlbeutel hinten auf dem Hinterkopf.
Ja. Oder eben auch Bela Lugosi, der Dracula-Darsteller, der ja eben dann auch, also Ed Wood bringt ihn irgendwie, glaube ich, nach Hause, die sitzen irgendwie bei ihm zu Hause, gucken, glaube ich, irgendwie tatsächlich Filme oder sowas und er verlässt dann das Wohnzimmer hinter so einem weißen Vorhang, natürlich als Schattenspiel, als Anspielung auf diese ikonische Rolle.
Als schwarze Silhouette, die immer kleiner wird quasi, bevor er dann in Lebensgröße wieder den Raum betritt.
Ja, ja.
Ich glaube, inszenatorisch die eindrucksvollste Szene für mich ist aber die, wo, also im Verlauf des Films wird dann enthüllt, dass Bela Lugosi morphiumsüchtig ist. Und Ed Wood kriegt dann teilweise nachts immer Anrufe von ihm, wo er irgendwie nur sagt, irgendwie help me oder so. Und dann geht's ihm halt wieder ganz furchtbar schlecht. Und das gipfelt dann in einer Szene, wo Ed Wood dann bei Bela Lugosi vor der Tür steht nachts, weil er wieder einen Anruf erhalten hat. Und Bela Lugosi hält irgendwie einen Revolver an der Hand und ist total am Ende, kraftlos, redet darüber, dass er sich umbringen wollte. Und das ist, glaube ich, die dunkelst ausgeleuchtete Szene auch aus dem ganzen ganzen Film. Und was er dafür auch so Dutch Engels plötzlich drin hat, wie er diese Figur quasi eigentlich immer nur von unten inszeniert. Es sieht absolut großartig aus. Das ist ein unglaublich filmisches Erzählen. Und auch ein gespickt mit ganz vielen kleinen, glaube ich, Zitaten an Ed Wood selbst. Es gibt am Ende, haben wir so eine tolle Montageszene, wo wir dann verschiedene Sequenzen sehen aus Planet from Outer Space, wie sie gedreht werden. Da gibt's dann diese wunderbare Einstellung, so ein Close-up von Ed Wood, wie er da sitzt und mit aufgerissenen Augen und schüttelndem Kopf, weil er so begeistert ist davon, was da vor der Kamera passiert. Und dann haben wir diese zwei übereinander geblendeten Bilder, wo er dann links und rechts diese Explosionen hochkommen und er guckt immer nach links und dann nach rechts. Ich glaube, man sieht sogar einen kleinen Ausschnitt aus einem Ed Wood-Film, der auch immer mit diesen Überblendungen, diesen übereinandergelegten Bildern halt auch gearbeitet hat. Allgemein, die Kamera schaut immer zu diesen Figuren auf, immer wieder in Einstellungen. Ja? Also das ist im wahrsten Sinne des Wortes kein Film, der auf seine Figuren herabblickt, sondern der gar nicht anders kann, als immer nur zu denen aufzuschauen. Und das fasst ihn ja irgendwie, also den Film auch irgendwie zusammen.
Ich liebe das ja auch, wie Ed Wood jeden Take beendet mit dem Wort perfekt. Und die Leute um ihn herum, die Produzenten und Kameramänner so, Moment mal, also man sieht die Styropor-Geschichte hier bei dem Grabstein und das Mikrofon ragte rein, ganz egal, perfekt.
Ja.
Dieser Enthusiasmus, der diese Figur Ed Wood auch ausmacht. Und eben auch am Ende diese absolut heldenhafte Inszenierung, das heroische Erreichen in dieser Montage, also wie eben dieser Plan 9 from Outer Space gedreht wird, nachdem er eben seinen Tiefpunkt überwunden hat, er hat mit Orson Welles geredet und dann dieser neue Schwung, den bringt er mit in die Produktion und dann arbeitet eben auch der Film Ed Wood mit diesen heroischen, mit diesen heldenhaften, klassischen dritte Akt Mitteln und inszeniert das eben so als großen Triumph.
Ja, er inszeniert das total als Triumph und ohne dabei halt irgendwie das doch aus so einem höhnischen Blick irgendwie zu machen, weil wir wissen alle als Zuschauer, dass das nicht sein Meisterwerk ist.
Aber genauso sitzt er, glaube ich, in der Premiere, spätestens in der Premiere war es, glaube ich, wo er dann da sitzt und ergriffen ist von seinem eigenen Film und sagt, das ist der Film, für den ich erinnert werde.
Womit er ja recht hat tatsächlich. Ne?
Klar, also, wieder das Augenzwinkern, aber es ist schon...
Das finde ich halt irgendwie, und das, ich kann mir das eigentlich auch gar nicht so, immer noch nicht richtig erklären, wie der Film das genau schafft, also was das für kleine detaillierten Handgriffe sind, dass das ein Film ist über den schlechtesten Regisseur aller Zeiten und über quasi die Produktion des schlechtesten Films aller Zeiten, wenn wir jetzt mal von diesen Superlativen einfach mal ausgehen, und dass irgendwie das trotzdem schafft, dass er wirklich als Triumph zu inszenieren. Ich bin auch der Meinung, dass es daran liegt, dass er ja doch irgendwie auch in Ed Woods Regiestil und irgendwie ein Genie doch erkennt auch, was ja irgendwie auch der Fall ist. So dieser Moment am Ende dieser Montage, wo der Schauspieler von dem Piloten fragt, wo ist denn jetzt das Cockpit? Wir drehen doch jetzt die Szene im Cockpit. Und dann wird da so mit so zwei Handgriffen im Hintergrund, plötzlich werden so zwei Wände zusammengeschoben und so ein Vorhang vorgezogen und zwei Stühle hingestellt. Und dann sagt er, du stehst im
Cockpit. Mittendrin, ja.
Das ist ja natürlich ist das billig und ist das kein hochwertiges Filmmachen. Aber es steckt trotzdem, glaube ich, was Brillantes ja da drin. Aus teilweise halt wirklich lächerlich niedrigen Budgets halt ganz größenwahnsinnig gedachte Science-Fiction-Action-Blockbuster halt irgendwie zu zaubern und dann irgendwie 20 Szenen an einem Tag zu drehen. Und halt
20 Takes waren es nicht, weil es halt immer ein Take war, der genommen wurde.
Genau, 20 Szenen, alle jeweils in einem Take gedreht, war immer perfekt. er findet, glaube ich, irgendwie dieses Genie Ed Wood und er bewundert ihn dafür, dass er sich halt irgendwie nicht, Burton bewundert Ed Wood dafür, für diesen Enthusiasmus und für diese Entschlossenheit, immer weiterzumachen.
Ich habe auch gelesen, dass Burton, also auch im Zuge dieser, naja, so Ed Wood, der Alkoholiker oder der spätere Alkoholiker, ja, so diese negativen Aspekte oder die nicht ganz so glanzvollen Aspekte auch des Lebens von Ed Wood, der, ich glaube, was auch die Texttafel da am Ende sagt, halt in Armut gestorben ist als Alkoholiker am Herzinfarkt und eigentlich eine sehr, sehr tragische, ein tragisches Ende auch gefunden hat.
Ja.
Das wird halt ausgeklammert, weil, also, was ich gelesen habe, dass Burton halt sagte, er hat wohl auch einige Briefe von Ed Wood gelesen. Du sagst ja auch, es gibt ja wenig historisches Material, aber er sagte halt, in diesen Briefen, die Ed Wood geschrieben hat, sind all diese weniger glanzvollen Aspekte halt gar nicht aufgetaucht oder gar nicht drin vorgekommen. Und deshalb wollte er eben den Eindruck, den er aus diesen Quellen über Ed Wood gefunden hat, eben so auf Celluloid bannen. Und also ihm ging es halt nicht um diese die historische Genauigkeit, sondern eben eine filmische Wirklichkeit zu erschaffen.
Es geht ja, und ich würde auch zum Beispiel sagen, es gibt ja zwei Momente im Film, in denen wir Ed Wood in einer Bar sitzen sehen. Einmal relativ am Anfang des Films, wo er auch total gefrustet ist und auch irgendwie schon 3 oder 4 leere Whiskygläser vor sich zu stehen hat. Und das Erste, was er macht am Ende des Films, als ihm diese Produzenten da so total auf die Nerven gehen und ihm ins Handwerk pfuschen wollen, ist ja auch sein Fluchtversuch, endet sofort in einer Bar, wo er einfach nur alles Geld, was er hat, auf den Tresen knallt, von wegen, gib mir, was immer ich bezahlen kann, quasi. Also ich würde schon sagen, dass der Film das nicht gänzlich ausschließt. Es ist aber halt natürlich eben nicht Teil der Perspektive, die Burton für den Film gewählt hat, weil ich glaube, er möchte halt, ich glaube, es ist auch irgendwo ein Film darüber, wie Ed Wood sich halt selber gesehen hat, also quasi aus seiner eigenen Perspektive heraus, eben aus diesem eigens verantworteten Enthusiasmus für sich selbst und für das eigene Talent und die eigene Karriere halt irgendwie heraus. Und das ist halt die Sache. Deswegen kann man ja hadern, den als Biopic zu bezeichnen, weil er halt kein Biopic sein möchte quasi, sondern halt ein Film über Film und übers Filme machen und über die Liebe zum Filme machen. Und das ist halt bezeichnend, finde ich, für Tim Burton, dass er sagt, er möchte einen Film über die Liebe zum Filme machen inszenieren und er sucht sich dafür den schlechtesten Regisseur aller Zeiten. Weil wenn jemand weiß, was Liebe zum Kino bedeutet, dann kann das nur jemand sein, der Zeit seines Lebens irgendwie dafür verpönt wurde und trotzdem nicht aufgegeben hat. Und das ist ja, glaube ich, das, was irgendwie so das Herz des Films ausmacht.
Ja.
Und deswegen nehme ich ihm, glaube ich, auch diese ganzen Dazudichtungen und Auslassungen, die er vornimmt, gar nicht übel, weil die verstehe ich halt irgendwie nicht als Bestandteil dieses Konzept des Films. Und deswegen, also ich glaube, das würde nicht in den Film reinpassen und in die Erzählung des Films, wenn wir jetzt in jeder zweiten Szene daran erinnert werden, dass halt Ed Wood auch schon, weiß ich, Alkoholiker war zu dem Zeitpunkt. Was ich ja nicht weiß, ob er es war, aber ich würde sagen, die Ansätze dafür streut der Film auf jeden Fall.
Ja, und auch dieses Anti-Biopic-Ding zeigt sich ja auch in der Wahl des Protagonisten, finde ich.
Ja.
Weil das klassische Biopic, also jetzt ist es halt so aktuell durch die Oscars, ne, so schwingt ja noch mit, Bohemian Rhapsody, der ja auch ordentlich gescholten wurde, eben als Biopic. Der wunderbare Patrick H. Willems hat neulich ein Video-Essay auf YouTube rausgebracht, ich glaube so 30 Minuten lang, wo er halt auch so die Formel des modernen Musik-Biopic, also nochmal ein bisschen spezieller, aber wirklich so sehr gut herausarbeitet, wie diese Musik-Biopics halt alle gleich funktionieren.
Ja. Geht er da zufällig auf Walk Hard ein?
Ist das diese Parodie?
Genau, mit John C. Reilly.
Genau, er sagt halt, das ist eigentlich der Beste, weil der halt eben das Ganze humoristisch macht, aber er sagt zum Beispiel auch, dass Bohemian Rhapsody genau dieser Film ist, ohne den Witz dabei mitzunehmen.
Ja, das habe ich halt auch schon gehört.
Der meint das halt komplett ernst. So. Und aber das Entscheidende ist halt, dass diese Filme halt, also in der Regel diese ernst gemeinten Musik-Biopics ja durchaus Helden verfilmen, Helden inszenieren. Und also Freddie Mercury, der halt definitiv zu früh und viel zu tragisch gegangen ist, aber immer noch als einer der größten Rockstars aller Zeiten gilt.
Ja.
Ed Wood ist das genaue Gegenteil davon. Also kannst du den auch gar nicht, also er wird auf dem Höhepunkt, in Anführungszeichen, auf dem Höhepunkt seiner Karriere gezeigt, aber diese gesamte Karriere war halt eine Karriere des Scheiterns. Und wenn du deinen Protagonisten, wenn du eine Biografie des Scheiterns erzählen willst, dann bist du ja schon in ganz anderen Gefilden als in einem klassischen Erfolgs.
Und dann ist es, glaube ich, auch Biopic. So leicht, halt eben ein Biopic zu machen, was sich halt wirklich nur, was diese Figur so ganz furchtbar bemitleidet und ganz tragisch dann auch ist.
Das
und dann
ist
wirklich
ja,
mit dem Armutstod von Ed Wood dann irgendwie endet.
Und das Witzige ist ja, dass diese Musik-Biopics halt alle diese tragischen Alkoholgeschichten oder Drogengeschichten zum zentralen Plotpoint haben. Das ist immer der Moment, das ist immer der Tiefpunkt des Protagonisten. Es sind immer Drogen, Alkohol, das Verlassen der Band, der Egoismus, der irgendwie da durchkommt und ich kann auch ohne euch und ich brauche euch nicht, ich bin das drogenabhängige Genie und dann muss erstmal wieder der Entzug irgendwie stattfinden und erst wenn sie clean sind, dann können sie wieder so. Und das klammert der Film halt aus, um halt die ganze Zeit diesen optimistischen Filmemacher zu zeigen.
Es ist halt, ich finde, das lässt sich auch so gut festhalten anhand von diesem quasi triumphalen Finale, wenn er da in seine eigene Premiere reinrennt, ganz romantisch, es regnet draußen ganz doll, es ist völlig egal, das Verdeck des Autos bleibt unten, dann regnet halt das ganze Auto voll und er kommt da rein und alle applaudieren, er darf nach vorne rennen und nochmal sagen, für wen er den Film gemacht hat. Das ist ja halt, also der Film in diesem Moment inszeniert ja für ihn einen Triumph.
Ja.
Weil das ist für ihn in diesem Augenblick als Figur halt ein ganz großer Triumph. Er weiß halt nicht, was passieren wird. Er weiß nicht, dass er eines Tages als der schlechteste Regisseur aller Zeiten gelten wird. Und dann ist halt die Frage, was macht der Film? Guckt er da jetzt so halt mit so einem Hohn auf diesen Moment, weil er denkt, schlauer zu sein als die Figur?
Macht
weil,
er sich über die Figur
genau,
lustig?
Genau, macht er sich da lustig über die Figur? Oder gönnt er ihr diesen Moment, diesen Triumphmoment und inszeniert ihn auch als Triumphmoment, weil er halt in diesem Moment an die Figur glaubt und halt eben sich nicht über die Figur stellt und die Figur halt eben auch liebt und dieser Figur das einfach nur gönnt, diesen Moment des Triumphes. Und deswegen, ich glaube, das ist vielleicht der Schlüssel dazu, warum dieser Hohn halt irgendwie fehlt und warum der Film so gemacht ist, wie er ist. Und deswegen finde ich das auch total schön und total wunderbar gelöst, dass der Film so endet, wie er endet. Weil, also ich erinnere mich zum Beispiel, damals The Imitation Game gesehen zu haben mit Benedict Cumberbatch, der ja auch ein Biopic ist. Und der
Das ist doch die Geschichte um Stephen Hawking?
Nein, das war Theory of Everything. Die Entdeckung der Unendlichkeit.
Ja.
Imitation Game war, ich schäme mich jetzt gerade ganz furchtbar, weil mir der Name der echten Person nicht einfällt, die Benedict Cumberbatch spielt, aber er findet ja quasi irgendwie irgend so ein System, um Codes zu knacken im Zweiten
Turing.
Weltkrieg. Turing-Test, genau, Alan Turing, richtig.
Ja.
Genau, das war The Imitation Game. Und der ist auch so, der echte Alan Turing hat damals sich auch umgebracht, weil er ganz furchtbar gescholten wurde für seine Homosexualität. Und der Film endet dann aber auch so ganz versöhnlich irgendwie und haut dann nur noch mal so eine kleine Texttafel auch ran. Und da stört mich das, hat mich das damals zumindest gestört, dass der Film diese Geschichte nicht zu Ende denkt, diese Tragik zu Ende denkt, sondern der Figur dann halt irgendwie dieses irgendwie erträumte Happy End doch noch spendet. Und bei Ed Wood stört mich das aber nicht. Und ich glaube, das liegt tatsächlich daran, dass es halt dieser Film über Film ist.
Ja, ja.
Weil das für mich bedeutet dieses Ende irgendwie immer, im Kino darf das halt irgendwie noch passieren. Und in diesem idealisierten Moment, der alles andere als ein Triumph ist, aber der vom Film als Triumph inszeniert wird, da darf der Hauptdarsteller oder der Hauptprotagonist mit seiner bald Ehefrau irgendwie in die Nacht hineinfahren und der Film darf da enden oder quasi die Erzählung des Filmes darf da enden. Weil ich ja auch finde, dass die allerletzte Einstellung, bevor dann diese ganzen Texttafeln kommen, ist ja dieser ja doch wieder eigentlich sehr düstere Ausblick auf das Hollywood-Zeichen, über dem so ein Gewitter tobt, ja, also doch irgendwie so ein allerletztes düsteres Bild von dieser Welt, in die Ed Wood irgendwie rein möchte und von der wir alle wissen, dass er da nicht ankommen wird, niemals. Also das ist dann eigentlich doch nochmal so ein ganz kleiner düsterer Ausblick in die Zukunft, den mir irgendwie dieses letzte Bild da erzählt. Aber die Figur weiß das halt noch nicht und das ist auch egal in dem Augenblick, weil in dem Augenblick ist die Figur glücklich und hat alles erreicht, was sie erreichen wollte. Und das gönnt der Film dieser Figur und das finde ich wunderschön. Und das ist auch der Moment, wo er da rausrennt mit ihr in den Regen und auf die Knie geht, wo ich dann, wo mir heute die Tränen runtergelaufen sind, weil das ist halt irgendwie, das berührt mich ungemein, diese ganz bedingungslose Empathie für diese Figur, die so viel Schlimmes noch erleben wird, aber das ist alles egal in diesem einen Moment und der Moment wird halt irgendwie einfach gelassen, der Figur. Und das finde ich so toll. Und das unterscheidet das dann von diesem ja doch eher beliebigen Schlusspunkt, den zum Beispiel The Imitation Game findet, der nicht in irgendeinem großen Triumph, im großen Finale irgendwie endet, sondern der einfach irgendwie endet 5 Minuten, bevor die Figur vielleicht irgendwie sich das Leben nimmt, aber halt einfach diesen Moment nicht zeigen möchte.
Du hast wir haben am Anfang beide so ein bisschen schon über The Disaster Artist gesprochen.
Ja.
Bei dir kam der, glaube ich, nicht ganz so gut weg. Ich persönlich fand den eigentlich ganz gut und habe jetzt auch nach meiner Sichtung gestern Abend von Ed Wood ähnliche Qualitäten wiedererkannt irgendwie in beiden Filmen. Also ich habe das, was du auch gerade so heraufbeschworen hast, eben dieser fehlende Zynismus des Protagonisten gegenüber, habe ich bei The Disaster Artist zum Beispiel auch gesehen. Ging dir das anders? Hattest du das Gefühl, der Film macht sich eher über Tommy Wiseau lustig?
Ja, aber ich glaube, dass das zwangsläufig der Fall ist, wenn man einen Film über Tommy Wiseau macht. Es hat halt erstmal, das ist so, dass James Franco kennen wir halt als James Franco und James Franco war für mich in The Disaster Artist halt nie Tommy Wiseau, sondern immer halt James Franco mit Kontaktlinsen und Perücke, der eine Tommy Wiseau Impression macht. Und das hebt das dann für mich automatisch, das macht das dann nicht zu seiner eigenen Figur, so wie ich halt finde, dass Ed Wood seine eigene Figur ist, von Johnny Depp gespielt, sondern das bleibt dann für mich wirklich immer diese 100%.
Das ist das Mimikry, was du vorhin bemängelt hast hier bei Ed Wood, oder?
Was?
Also James Franco als Tommy Wiseau versucht genau das, also diese Imitation abzuliefern.
Genau, das ist im Grunde eine Mimikry-Performance auch. Ja. Also da weiß man, James Franco saß da wirklich ganz
damit spielt der Film ja auch am Ende. Am Ende sind side by side die Szenen aus The Room und The Disaster Artist, die zeigen, guck mal, wie exakt und auf die Millisekunde
das
genau
wie das fand ich zum Beispiel aber auch ganz schrecklich. Das fand ich so showy halt irgendwie. Weil auch Ed Wood zum Beispiel rekreiert ja auch ganz detailgetreu Momente, die dann Leute, die Plan 9 from Outer Space kennen, auch wiedererkennen. Aber der Film hat das dann nicht nötig, am Ende dann tatsächlich die nebeneinander laufen zu lassen, um halt wirklich nochmal darauf aufmerksam zu machen, wie genau sie sich da im Original orientiert haben. Ich glaube, das hat da wirklich damit zu tun, dass ich halt ja meine, dass in den Ed Wood-Figuren überall so Karikaturen so anklingen, aber dass trotzdem immer noch Figuren irgendwie sind. Und gerade halt James Franco und The Disaster Artist ist für mich halt wirklich nur so ein, ich muss bei sowas dann irgendwie immer an Saturday Night Live denken und das Gefühl habe ich zum Beispiel auch bei Weiß, der gerade. Genau, ich denke immer ich denke nicht an Kino und an Film und an eine filmische Welt, die ich jetzt glauben soll und in die ich irgendwie auch emotional investieren soll, sondern ich sehe irgendwie immer nur halt diese Sketch-Bilder und diese Sketch-Performances. Und nun ist halt auch Tommy Wiseau immer noch eine Person, die irgendwie halt auch sehr öffentlichkeitsliebend ist und die sich ja jetzt auch gerade im Rahmen von The Disaster Artist wieder auch ins Rampenlicht gedrängelt hat. Man denke nur an den Golden Globe Gewinn von James Franco, wo er als erstes Tommy Wiseau ans Mikrofon gegangen ist und dann so ganz sanft von James Franco zur Seite gedrückt wurde. So, nein, das ist nicht dein Preis, das ist meiner. Ich glaube, dass da immer noch, weil auch Tommy Wiseau so eine rätselhafte öffentliche Person ist, aus der niemand schlau wird und aus der der Film ja auch nicht schlau wird und nicht wirklich die als Figur begreifen kann, weil Tommy Wiseau einfach ja auch nicht, man weiß ja nichts über ihn und man weiß nichts wirklich über seine Ambitionen und über seine Vergangenheit und der Film kann ihn halt einfach nicht greifen, weil da nichts ist, was man greifen kann. Und das macht dann halt den Film, oder hat The Disaster Artist für mich halt relativ uninteressant gemacht, weil ich halt immer das Gefühl hatte, der Film guckt da halt so natürlich auch mit ganz viel, also mit ganz viel Faszination auf diese Figur, aber eben halt auch mit so einem Schulterzucken, so, ja, wir wissen halt auch nicht genau, wer er ist und warum er das macht. Und ja, halt finde ich so ganz unangenehm, so Fan-Pandering betreibt mit dieser Verkultung um The Room, die mich sowieso so ein bisschen nervt schon länger und die natürlich dann ihren Höhepunkt erreicht hat, als The Disaster Artist rauskam. Ich meine, der Film beginnt mit so Interview-Ausschnitten, ja, mit so Talking-Heads von irgendwelchen Schauspielern, die sagen, als ich The Room damals gesehen habe, da ist das ganze Kino explodiert vor Lachen. Ja, und also diese ganze finale Sequenz, wo der Film dann auf der Premiere gezeigt wird und dann ausgelacht wird, ich weiß nicht, das hat sich, ich unterstelle dem Film da nicht jetzt, dass er sich auch über den Film lustig macht, aber also es hat für mich halt eben bei weitem nicht so eine emotionale Komponente und so eine die Figur liebende Komponente wie jetzt zum Beispiel Ed Wood.
Die habe ich bei The Disaster Artist dann doch eher gesehen, dieses die Figur liebende oder mit der Figur den klassischen amerikanischen Traum in Form von Hollywood zu erzählen zu wollen. Das habe ich da schon drin gesehen. Aber so im direkten Vergleich würde ich auch sagen, dass halt Ed Wood für sich genommen nochmal eigenständiger und filmischer arbeitet und auch eine größere filmische Wertigkeit irgendwie mit sich bringt. Ja. Also es ist der bessere Film, wenn man wirklich auf die filmischen Aspekte auch
das
schaut.
Das auf jeden Fall.
So. Ja, also.
Also dass er halt filmischer, dass Ed Wood filmischer erzählt ist und auch alleine dadurch, dass er ja in seiner Ästhetik und in seiner Inszenierung wirklich auch an die Originalfilme rangeht und den ganz herzlich halt Tribut zollt, das ist ja erstmal auch eine filmische Herangehensweise an so ein, sagen wir mal, unkonventionelles Biopic, die halt The Disaster Artist gar nicht hat. Also das ist ja auch in so einer Judd Apatow-Ästhetik eher inszenierter Film.
Filmisch alles eher nüchtern und
genau, halt relativ einfallslos, was das angeht. Und halt eben auch, das würde ich halt aber sagen, das ist gar nicht mehr unbedingt Problem halt der Machart des Films, sondern halt einfach des Themengegenstandes des Films. Tommy Wiseau ist halt einfach eine ganz rätselhafte, natürlich auch faszinierende, aber letztendlich halt irgendwie leere Person und leere Figur, die man dann halt nur mit entweder Vermutungen füllen kann oder halt eben mit so einer, mit halt so karikaturartigen irgendwie Eigenschaften. Und deswegen ist das halt immer nur so ein, so eine Sketch-Nicht-Figur irgendwie für mich. Wohingegen halt, finde ich halt Ed Wood trotz und alle Figuren in Ed Wood halt trotz auf jeden Fall überzeichneter Performances alles Menschen sind und vom Film auch als Menschen irgendwie wahrgenommen werden. Und das habe ich halt bei The Disaster Artist nicht unbedingt gefühlt.
Ich würde sagen, menschlich her, so im direkten Vergleich. Klar, Menschen sind es auch. Es sind halt Typen. Es ist auch wieder da der Tim Burton, der diese eigenwilligen
Typen auf jeden Fall, ja klar.
Will und sucht und zeigt und inszeniert. Aber das ist eigentlich die perfekte Überleitung, um auch nochmal den Protagonisten ein bisschen herauszuarbeiten.
Ja.
Weil diese Frage, wer ist eigentlich dieser Ed Wood? Also wer ist dieser filmische Ed Wood? Wer ist diese Figur Ed Wood, die Johnny Depp hier spielt? Wir sind damit nicht in der Lage, jetzt 1:1 Rückschlüsse auf die reale Figur zu machen oder die reale Person zu machen. Aber gucken wir doch mal, lass uns doch vielleicht mal so ein paar Aspekte dieser filmischen Figur zusammentragen, um da auch noch mal auch indirekt Tim Burton vielleicht wieder ein bisschen näher zu kommen. Aber wir haben schon ein paar Sachen auch erwähnt. Ganz, ganz wichtig für mich persönlich ist halt dieser Optimismus.
Ja.
Ja, also wie gesagt, der
durch den die Figur sich ja auch wirklich in fast jedem Moment immer auszeichnet. Also
wenn er da seine Palme durch das Hollywood-Set irgendwie trägt und mitten in die Aufnahme stolpert, so, es ist egal. Er ist fasziniert von allem, was ihn gerade umgibt, hier in dem auch gleich da am Anfang, ist er doch da auch irgendwie bei einem Cutter, glaube ich, irgendwie, oder in einem Projektionsraum oder sowas, und die schauen sich da so Stock-Footage an.
Ja, ja. Ne? Wo er dann quasi aus den 3 komplett zusammenhanglosen Stock-Footage-Aufnahmen, er meint, er hat jetzt sofort, daraus kann er dir einen eigenen Film zusammenschneiden.
Genau, da hat er schon mal die erste Idee für eigene Filme, so, und ne, also er ist halt, also er liebt Film, er zelebriert auch dieses, ich will nicht sagen Kunst, aber das Kreative.
Ja.
Das kreieren wollen, kreieren müssen, das ist halt auch Teil dieser Figur, dieser filmischen Figur Ed Wood, die ihn halt eben dann auch in die Nähe von Orson Welles bringt.
Ja.
Ne? So dieses halt Multitalent.
Jemand, der ganz so open-minded quasi auch durch die Welt geht. Es gibt auch diesen Moment, wo er im Film das Drehbuch zu Glenn Orglender schreibt und hat irgendwie nur 3 Tage Zeit und dann lädt er Bela Lugosi zu sich ein, weil er ihm anscheinend übers Telefon gesagt hat, ich habe eine Rolle für dich, und dann muss er ja Bela Lugosi die Rolle erklären und muss ihm die Rolle natürlich irgendwie schmackhaft machen und sagt ihm, du bist der Puppenspieler quasi, und dann sagt er Bela Lugosi so, I pull the strings, und er, pull the strings, that's great. Und dann setzt er sich sofort wieder an die Schreibmaschine und tippt das da rein.
Ja,
Und das wird natürlich dann reingetragen in den Dreh der Szene später. Also halt jemand, der ganz leicht sich begeistern lässt halt. Das ist ja, es klingt jetzt, als wäre das was Schlechtes, aber das ist für seine Figur was Gutes. So, egal wo, was er sieht und was Leute ihm sagen, er ist sofort immer inspiriert halt. Ja, genau. Er lässt sich halt auch nicht unterkriegen. Deswegen sage ich, dieser Satz fasst die Figur vielleicht so zusammen. So, was kann man Schlimmeres hören als Regisseur, als das ist der schlechteste Film, den ich je gesehen habe. Well, next one's going to be better. So, und das fasst natürlich diesen Enthusiasmus und diesen Optimismus und diesen Willen, immer weiterzumachen halt ganz wunderbar zusammen.
Und er wird da ja auch gezeigt als durchaus auf seine Art in seinen Welten mal mehr, mal weniger, aber doch irgendwie fähiger Produzent. Er ist ja auch Produzent. Er ist ja auch derjenige, der die Kohle für seine Filme da irgendwie an Land ziehen muss.
Ja.
Die nahezu nicht vorhandenen Budgets ja trotzdem irgendwelchen Produzenten aus den Rippen irgendwie leiert. Und da ja auch was war denn das? Das war doch irgendwie auch am Anfang mit seiner Freundin, die sitzt da irgendwie im Apartment und ich weiß gar nicht mehr, wie das war, aber er ruft doch irgendwie da diesen einen Filmproduzenten an und sagt, wir müssen uns persönlich treffen. Ich habe hier für Sie das Mega-Ding. Und dann legt er das Telefon auf und fragt sich auch, was hast du ihm da versprochen? Und ja, nichts, aber ich muss ja irgendwie den Fuß in die Tür kriegen. Dieses Meeting kriegen. Also schon auch so ein bisschen, also nicht nur verklärt naiv und optimistisch, sondern eben auch realistisch genug, dass er, also er weiß ja auch irgendwie, wie die Welt funktioniert. Ja.
Vor allem finde ich das halt, das ist auch so entscheidend, weil das ist halt, das ist ja tatsächlich auch Teil der Figur, dass er ein Transvestit ist oder halt zumindest einfach sich wahnsinnig wohlfühlt in Frauenkleidern. Ich glaube sogar, dass das auf einer echten Anekdote basiert, dass er im Zweiten Weltkrieg mit Damenunterwäsche gekämpft hat und Todesangst hatte, nicht vorm Tod, sondern davor verwundet zu werden und dann von irgendwelchen Kriegsärzten irgendwie entkleidet zu werden, sodass sie sehen, dass er Damenunterwäsche trägt. Das ist ja auch was vom Film ganz konkret aufgegriffen wird und sich auch dann weiter durchzieht in die Beziehung zu Patricia Arquette, die ja dann erst in der zweiten Hälfte des Films beginnt. Aber das erste Mal davon erfahren, dass er gerne Frauenkleider trägt, erfahren wir, wenn er erst da diesem Filmproduzenten sagt, der auch so wunderbar so ein Produzent von irgendwelchen Schrottfilmen, der da sitzt in seinem kleinen
dickbäuchig schwitzend mit der Zigarre.
Dickbäuchig schwitzend, Zigarre, ein Burger vor sich auf dem Tisch, hinter ihm so ein Stapel von Filmrollen, wo man, wenn man anhält, so irgendwelche Trash-Filmtitel auch erkennen kann auf den Filmrollen drauf. Wenn Ed Wood ins Büro reinkommt, schreit er gerade jemanden an in sein Telefon, und der dann sagt, er soll diesen Sex-Change-Film inszenieren, und dann, is there a script? Fuck no, but there's a poster. Und dann holt er das Poster unterm Tisch vor.
Ungefähr so stelle ich mir auch jedes Mal die Academy vor, wenn über die Oscars geredet wird und den alten weißen Mann, der die Academy bestimmt.
Ja,
genau das ist mein Bild.
Also erstmal eine ganz wunderbare Figur und Szene aus dem Film natürlich. Aber wenn er sagt ja sogar dann, was ich dir jetzt sage, das weiß noch nicht mal irgendwie meine Freundin, das weiß noch niemand von mir. Er sagt oder offenbart sich diesem Produzenten, dass er gerne Frauenkleider trägt, um sich selber zu qualifizieren für diesen
Ich dachte im ersten Moment auch, er denkt sich das gerade komplett aus. Ja. Das ist eine komplette Geschichte, die er ihm da irgendwie erzählt, um
es gibt,
irgendwie
es
interessanter
gibt kleinen,
zu werden.
Einen kleinen Hint ganz zu Anfang des Films, diese Szene, wo er mit Sarah Jessica Parker im Bett liegt und dann irgendwie sagt, er hat Selbstzweifel und Orson Welles war 26, als er Citizen Kane gemacht hat. Und da steht sie nochmal auf und geht so in diesen begehbaren Kleiderschrank und sagt irgendwie, wo ist eigentlich mein Angora-Sweater? Und dann dreht er sich einfach so um und liegt so direkt vor der Kamera und das deutet der Film das schon an. Aber das ist halt so, vielleicht das ist auch ein ganz wichtiger Bestandteil dieser Figur, dass das ist sein größtes Geheimnis quasi und das ist immer, das kostet ihn ganz viel Überwindung, das Leuten zu sagen, weil das ja natürlich auch die 50er Jahre waren, da war das noch vielleicht, also es ist immer noch leider keine oder kostet Menschen leider immer noch wahrscheinlich große Überwindung, das anderen zu erzählen, aber damals war das natürlich wahrscheinlich noch ganz anders. Und er erzählt das diesem Filmproduzenten, den er gerade das erste Mal trifft. Warum? Weil er unbedingt diesen Film machen möchte. Und erst danach, in einer auch ganz hochdramatischen Geste, kann er das dann erst seiner Freundin halt irgendwie beichten.
Nachdem sie das Drehbuch des Filmes bekommen hat und im Schlafzimmer das komplette Ding lesen soll und sie macht die Tür auf und dann steht er da.
Deswegen ist auch, ich glaube, dass in diesem, es gibt ja diese großartige Tanzszene später, wo sie dann, ich glaube, die Rap-Party von Bride of the Atom, den Film, den er da dann auch noch gedreht hat mit Bela Lugosi, der von dieser Fleischerei produziert wird oder von diesem Besitzer dieser Fleischerei, wo dann irgendwie zwischen irgendwie Schweinekadavern und Rinderkadavern, die von der Decke baumeln, dann diese Rap-Party gefeiert wird. Und da tritt er ja dann auf in Frauenkleidern mit so einem Schleier und tanzt und das wird ja auch, finde ich, wirklich so als so ein Befreiungsmoment irgendwie inszeniert. Er hat das jetzt geschafft, diesen Film zu drehen und der Film ist im Kasten und er hat's geschafft und in diesem Moment schwebt er so auf Wolke 7, dass er auch wirklich dann sich traut.
Er ist ganz er selbst
und er kann jetzt da raustreten vor diese riesige Filmcrew und kann tanzen da und kann sich da offenbaren irgendwie. Ich glaube, das ist auch eine ganz, irgendwie auch eine Schlüsselszene für die Figur. Ich glaube, dass diese Tanzszene ganz konkret da platziert ist, auch in diesem Moment des Films.
Ist das nicht auch in derselben Szene, dass dann eben seine Freundin irgendwie so aus sich herausfährt und irgendwie rumschreit und sagt, das ist ja alles riesengroße Scheiße, die ihr hier macht?
Das ist halt, glaube ich, so die Sache. So,
ich glaube, das ist so der Gegenschlag, also das Pendel, was genau in die andere Richtung ausschlägt,
das
so die
ist
Außenwelt.
Halt eher in seiner kompletten, als 100% er selbst, und das ist was sie davor halt noch, wo sie ja, das lässt der Film auch mal wieder anklingen, dass sie das nur so halb akzeptieren kann, dass sie halt aber trotzdem vielleicht noch irgendwie ihm treu sein möchte oder ihn immer noch liebt irgendwie und ihn deswegen immer noch begleitet auf seiner Reise, aber das ist dann der Punkt, wo er halt so bei sich selbst ist und so aus sich herauskommt, wo sie das halt irgendwie einfach nicht mehr mitmachen kann.
Aber ich glaube eben auch so als Bild für die Außenwelt, also dass diese Innenwelt, also er hat ja diese Gruppe von Leuten um sich herum, diese Gruppe, da ist dann dieser ehemalige Wrestler, den er da irgendwie anstellt als Schauspieler, so der irgendwie kaum den Mund aufkriegt und durch die Szenen und Kulissen stolpert, aber Edward sagt, dass überstecken bleibt in den Türen, aber das ist Teil der Figur, weil die echte Figur würde genauso. Und er baut sich da ja eben auch eine eigene Welt, eine eigene Umgebung. Er ist, ich weiß nicht, ob du Scrubs mal geguckt hast.
Vereinzelt Folgen, aber nicht sehr regelmäßig.
Es gibt halt diese wunderbare Szene, wo da der Protagonist JD auch mit sich selbst so ein bisschen hadert, so als der König der Nerds, der da halt immer nur irgendwie mit den Außenseitern rumhängt und dann eben am Ende der Folge aber genau das so annimmt und halt in der Kantine so umgeben von all den anderen Nerds so über den schwebt, so als König, halt wirklich so thront über allen anderen. Und genauso ist es halt mit Ed Wood ja auch. Der baut sich da ja auch so ein Nest und so eine Umgebung und so eine Welt von ungewöhnlichen Typen, von Außenseitern, von Eigenbrötlern, von, wenn man es jetzt mal ganz krass sagen will und eben mit diesen gesellschaftlichen Labels arbeiten will, von Freaks. Aber in dieser Welt ist er der Regisseur, er ist der König, er ist der Chef dieser ganzen Angelegenheit. Und ich glaube, dafür steht diese Szene auch irgendwie als dieser Höhepunkt seines Status, seines Regie-Daseins. um dann mit dieser Außenwelt aber wieder anzuklopfen, die sagt, ja, aber von außen betrachtet, außerhalb dieser Blase, die hier aufgebaut wurde, bist du der schlechteste Filmemacher aller Zeiten. Ja. Und so wirst du angesehen und eben nicht so wie von deinen Peers innerhalb dieser Gruppe. Ich glaube, das ist halt auch Teil dieser, ja, dieses Schlüssel.
Vor allem, dass er halt diesen persönlichen Offenbarungsmoment halt gleichsetzt quasi mit dieser Regie-Errungenschaft irgendwie halt. Also, dass er da so quasi parallel quasi Triumphe inszeniert. Einmal halt den Regietriumph, dann aber auch irgendwie diesen persönlichen Offenbarungstriumph. Ja, ja. Und da halt irgendwie zeigt, wie sehr die Figur halt durchdrungen ist von diesem Willen zum Filmemachen irgendwie. Und erst wenn er diesen Film abgedreht hat und bei dieser seiner eigenen Rap-Party steht, erst dann kann er auch heraustreten hinter diesem Vorhang und kann da tanzen zu dieser orientalischen Musik. Nee, auch eine wunderbare Szene, die auch finde ich, also ich finde auch ganz schön, wie der Film das später aufgreift in der Geisterbahn-Szene, wo ja die Welt, so Ed Woods Welt, für einen Moment stehen bleibt eigentlich, so wie so ein kleiner Herzstillstand, wo dann die Lichter ausfallen in der Geisterbahn, wo er mit Patricia Arquette drin sitzt auf dem ersten Date und sie fahren durch diese Geisterbahn durch und unter so einem Fallbeil durch und sowas alles und dann plötzlich fällt die Elektronik komplett aus und sie sitzen da im Dunkeln in der Geisterbahn und er beichtet ihr gleich auf dem ersten Date, dass er halt gerne Frauenkleider trägt und sich wohlfühlt. Und sie sagt dann so, ja, okay. Und dann in diesem Moment kommt diese Erleichterung bei ihm so durch, weil er sie so gerne mag. Und dann dreht sich die Welt auch weiter, weil dann geht nämlich die Elektronik wieder an und die Geisterbahn geht weiter. Ich glaube, das ist ja auch abgesehen dann natürlich vom Ende, wo er dann quasi die Kraft nur wieder erlangt, Planet from Outer Space zu Ende zu drehen ist, indem er halt mit Angora Pullover und blonder Perücke halt wieder ans Set kommt, und hochhackigen Schuhen. Auch wunderbar dann ganz unbeschwert damit sich auch in die Bar setzt und zu Orson Welles dann später an den Tisch. Du hast gerade Außenseiter gesagt und das ist das war so nochmal so ein Stichwort. So ein Trigger, wenn wir über Tim Burton sprechen.
Ja.
Weil ich ja vorhin gesagt habe, irgendwie dreht Tim Burton irgendwie immer den gleichen Film, könnte man ihm vorwerfen, aber das sind natürlich trotzdem immer variierende Geschichten. Aber diese Außenseiter-Thematik, das ist ja wirklich, ich glaube fast in jedem einzelnen Burton-Film, den es gibt, ist das immer gedreht. Also Burton
hat ein großes Herz für Außenseiter, das ist absolut, halt das Entscheidende.
Absolut, weil er selber einer war und immer noch ist wahrscheinlich, weil er auch nie jemand war, der sich da so ganz konform irgendwie hat abwandeln lassen oder sich irgendwo eingebettet hat, immer noch mit seinen zerzausten Haaren und seiner Sonnenbrille in irgendwelchen Interviews sitzt und halt ganz schüchtern ist. Ja, also man kann sich ja zum Beispiel die Batman-Filme angucken oder den Batman Returns, der
den Pinguin der zelebriert.
Der allgemein, der dieses Trio entwirft aus Catwoman, gespielt von Michelle Pfeiffer, dem Pinguin von Danny DeVito und vor allem, wie ich finde, die wirklich unterbewertetste und missverstandenste, aber eigentlich treffendste Darstellung von Bruce Wayne als Figur in jeder erdenklich filmischen Auslegung. Und das schließt auch die Christopher Nolan-Filme ein, die ich sehr gerne mag. Der wirklich in ganz, ganz subtilen Handgriffen diese Bruce Wayne-Figur charakterisiert als eine Figur, die einsam ist und im Grunde diese Bruce Wayne Maske trägt und nur als dunkler Ritter, als Batman irgendwie wirklich er selbst sein kann.
Da sind es nicht die Frauenkleider, da sind es die schwarzen Ledercapes.
Da ist das schwarze Ledercape. Es gibt diese wunderbare Einstellung mit Batman Returns, die auch ganz ikonisch ist, die halt aber diese Figur auch so grandios zusammenfasst. Wie wir Michael Keaton als Bruce Wayne vorgestellt kriegen in Batman Returns, wie wir ihn das erste Mal sehen, wird das Bat-Signal an den Himmel von Gotham City geworfen und dann wird das so gespiegelt, bis es irgendwann in die dunkle Wayne Manor Bibliothek fällt, wo er spät abends als Multimillionär total teilnahmslos und zusammengesunken auf seinem Sessel sitzt, nichts zu tun hat, nichts mit sich anzufangen weiß, weil er wartet nur darauf, dass jemand das Bettsignal anwirft und dann schwillt halt Danny Elfmans Musik an und er erhebt sich aus diesem Sessel im Licht von diesem Bettsymbol. Und das ist die absolut brillanteste Einstellung, die je für einen Batman-Film gedreht wurde, finde ich. Und es gibt noch ganz viele wunderbare andere Sachen in Batman Returns, die halt ganz subtil diese Figur erzählen. Und dieses Außenseitertum dieser Figur irgendwie, finde ich, greifen wie kein anderer Batman-Film. Edward Scissorhands allgemein rechnet ja mit dieser amerikanischen Suburban-Kultur ab und lässt ja da in diese pinken, gelben, grünen Vorstadthäuser plötzlich halt diese Gothic-Edward-Gestalt irgendwie einbrechen, der dann halt auch noch Scherenhände hat. Also Burton, so wenn ich Edward Scissorhands gerade sehe, das ist ja auch ein Film, wo er sagt, der wahrscheinlich sein persönlichster, weil er selber halt in so einer amerikanischen kleinen Vorstadt aufgewachsen ist und halt schon immer seine gruseligen Fratzen und Figuren und Skelette und so gezeichnet hat, weil er auch hat er als tatsächlich als Animationskünstler, Zeichner bei Disney angefangen und hat ganz viel gearbeitet an Taran und der Zauberkessel, falls den Film noch jemand kennt, bevor er dann halt damals Pee-wee's Big Adventure, glaube ich, gemacht hat als ersten Film.
Da schließt sich dann ja bald der Kreis. Ich glaube, jetzt dieses Jahr kommt doch Dumbo raus von ihm im Hause
ja,
Disney.
Ja, stimmt. Er hat ja zwischendurch hat er auch Alison im Wunderland.
Stimmt,
da
war
er
auch schon
gedreht.
Bei Disney. Ja, klar, das war auch schon ein Disney-Film.
Wo wir aber auch nicht gerne drüber reden. Ich habe den erst vor 2 Wochen nochmal mir angeschaut, Alice im Wunderland.
Und, hat er den zweiten eigentlich auch noch gemacht?
Nee, den zweiten hat James Bobin gemacht, der eigentlich, deswegen hatte ich mich auf den damals sogar gefreut, weil James Bobin hat nämlich den wunderbaren Muppets-Film für Disney gedreht. Mhm. Oder ist das Disney?
Ich glaub, ja, der Muppets-Film hier
mit Amy Adams und Jason Segel, den ich ganz toll fand. Und der hat dann das Alice-Sequel gemacht, was aber auch, fand ich ja sogar noch schlechter war als der Burton-Film. Also diese Außenseiter-Thematik zieht sich durch alle Burton-Filme und die Burton-Protagonisten sind immer irgendwo er. Also deswegen ist das so seltsam, weil man meinen könnte, er ist wirklich ein Autorenfilmer, der seine Drehbücher selber schreibt und der immer aus seiner Perspektive heraus, aus seiner Protagonistenperspektive diese Geschichten erzählt. Und gerade bei Ed Wood nun, das ist halt ein Filmregisseur, der natürlich, das ist ja die allergrößte Parallele, die man zu sich selber halt irgendwie ziehen kann. Mhm. Aber ich finde das gerade so schön, so als dieser Moment in Ed Wood, wo er Bela Lugosi trifft, wo er aus seinem im Sarggeschäft, wo er aus dem Sarg raussteigt, und dann Ed Wood vor der Tür wartet und ihm die Hand schüttelt und sagt, I was your biggest fan when I was a kid und sowas. Ich denke irgendwie immer, ich habe immer vor Augen Tim Burton, wie er so auf Christopher Lee trifft. Weil Christopher Lee ist ja auch hat ja auch Dracula gespielt und allgemein ist ja bekannt geworden eigentlich eher durch so B-Movies und halt Horrorproduktionen, die ganzen Dracula-Filme aus den Hammer Studios. Und Christopher Lee ist ja auch ein langjähriger Weggefährte von Tim Burton gewesen und in einigen seiner Filme aufgetreten. Und so, was ja Ed Wood und Burton dann auch irgendwie vereint, ist diese Liebe zu diesen alten Monsterfilmen, die noch irgendwie so, sagte Ed Wood im Film selber auch, heutzutage gibt es nur noch irgendwie irgendwelche großen Spinnen und Werwölfe und so und früher gab es noch Nebel und große gruselige Schlösser und Friedhöfe und so.
Ich habe auch gelesen, ich weiß jetzt gar nicht mehr, wer das war, aber Vincent Price. Sagt er
ja,
Vincent
natürlich.
Price was?
Vincent Price hat er auch mehrfach mit Burton zusammengearbeitet.
Genau, und diese Begegnung von Ed Wood und Bela Lugosi basiert wohl, also die Verbindung ist halt zwischen Tim Burton und dem Vincent Price.
Das geht natürlich
also, dass,
auch wunderbar. Ja,
dass
das kann
Burton
ich mir
sich
sehr
da
gut
halt
vorstellen.
Wohl wiederentdeckt und wiedergefunden hat. Und
das natürlich auch. Ich meine, Vincent Price ist ja ähnlich wie Christopher Lee halt auch so eine Horror-Ikone halt irgendwie. Auch ja, was so diese Serials und sowas angeht. Ja, und da sieht man ja auch dann in den Filmen von Ed Wood, so er schreibt ja irgendwie, abgesehen jetzt von Glenor Glenda, den er da zu Beginn macht, immer wenn wir jetzt im Film Ed Wood ihn irgendwie Drehbücher schreiben sehen und Filme machen sehen, da sind das ja immer Science-Fiction-Filme mit irgendwie Aliens und Monstern und fliegenden Untertassen und halt auch nebelverwaberten Friedhöfen, Untoten und halt Bela Lugosi immer in diesem Dracula-Outfit. Also da steckt ja auch in den Filmen von Ed Wood irgendwie so eine Zitierfreude an ein vergangenes Horror-Monster-Kino, was ja genau man so halt auch auf Burtons Karriere irgendwie anwenden kann, der sich zum Beispiel in seinem, in dem Film, den er selber remaked hat, von seinem Kurzfilm Frankenweenie, den er nochmal als schwarz-weiß Stop-Motion Kurzfilm gedreht hat, 2012, zitiert er sich zum Beispiel auch, also Burton, total liebevoll durch so Monsterfilmgeschichte. Da stampft dann irgendwie so Godzilla-mäßig ein Monster durch und auch Tarantula und was weiß ich noch alles. Also das sind irgendwie halt ganz starke Parallelen, was so, glaube ich, diesen einfach allgemeinen Ästhetik und Inhalte zwischen Ed Wood und Tim Burton. Deswegen sage ich also, man könnte das fast irgendwie so auf sowas Autobiografisches irgendwie beziehen.
Anne liefert auch nach im Chat, dass Tim Burton wohl mit der Produktion von Ed Wood auch seinen eigenen Frust nach den Batman-Filmen so ein bisschen verarbeiten wollte. So Batman, wo das Studio auch viel reingeredet hat und so.
Das große John Peters Batman-Desaster. Ja.
Genau. Und dass er hier eben dann wieder freier und eben auch mit einer Geschichte ums Filme machen.
Ja.
Vielleicht auch wieder so die eigene Liebe zum Film machen.
Das ergibt sich ja ganz logisch tatsächlich aus dem Batman-Fiasko.
Aber das bringt uns eigentlich auch zur nächsten Frage noch, wo wir ohnehin hin wollten, so deine Liebe auch zu Tim Burton. Du sagst, Tim Burton ist einer deiner Lieblingsfilmemacher. Aufgrund dieser Thematik, aufgrund dieser Filmauswahl, aufgrund dieser Erzählung und Geschichten um diese ungewöhnlichen Außenseiter, wenn man so will?
Ja, klar, ich denke, man kann das durchaus so erklären. Das Interessante bei mir ist so, ich habe mich selber irgendwie immer als Außenseiter gefühlt als Kind, obwohl ich eigentlich gar nicht mal so enorm einer war. Also das ist, ich weiß gar nicht, wie man das so genau beschreiben kann. Also bei mir war das jetzt nicht so, dass ich halt auch irgendwie so mit niemandem reden wollte und immer nur alleine rumsaß und irgendwas gezeichnet habe. Also ich bin jetzt nicht, ich glaube, ich habe noch eine andere Kindheit verbracht als Tim Burton im American Suburbia. Aber meine Interessen waren schon immer irgendwie eigenwillig und da ich habe mich immer schwer getan, gerade schon die Schulzeit dann losging, in der Grundschule und so, Leute zu finden, mit denen ich halt über die Dinge reden konnte, die mich irgendwie interessiert haben. Das hat mir halt immer so das Gefühl gegeben, weiß nicht, halt, also vielleicht nicht unbedingt ein Außenseiter zu sein, aber zumindest halt irgendwie nicht so ganz 100% da reinzupassen. Und vielleicht war das der Grund, warum dann sowas wie Edward mit den Scherenhänden, der das ja wirklich ein ganz radikales Zerwürfnis bildlich auch zeigt, mit dieser bunten, nach außen hin schönen Vorstadt und dieser gruseligen Gothic-Figur. Aber vielleicht war diese Resonanz dann sofort irgendwie da, dass ich halt irgendwie das Gefühl hatte, ich weiß, wie sich das anfühlt, nicht so ganz dazu zu gehören. Und vielleicht, weil Edward Scissorhands zum Beispiel wird ja auch am Anfang gemocht und geliebt von allen und sitzt dann da mit am Essenstisch bei der Familie und wird von allen gemocht, aber kann halt nicht essen, weil er mit seinen Scherenhänden gerade mal so eine Erbse hochheben kann oder so. Und da kann schon sein, dass deswegen da so eine Resonanz irgendwie da war. Ansonsten glaube ich, einfach so eine ganz unerklärliche Liebe für diese Ästhetik, für diese Bilder, für diese Mischung aus was ganz, ganz wunderschönem, märchenhaftem und dann aber halt diesen düsteren Nebelbildern oder halt eben auch teilweise in diesem dunklen und in diesem Unbekannten doch halt irgendwie doch eine Schönheit zu finden. Das ist einfach so was natürlich auch für Kino ganz klassisch halt irgendwie steht, ne, so die Schönheit in dem zu finden, was wir halt nicht vielleicht automatisch als Schönheit wahrnehmen und halt eben auch das teilweise umzukehren, also dann irgendwie diesem Suburbia in Edward Scissorhands irgendwie die Fratze runterzureißen und zu erkennen, das sieht nach außen alles so toll und normal aus, aber ist eigentlich
so eine gewisse Punk-Attitüde auch, ne?
Ja, klar, und das ist ja auch das für Burton, weil gerade so, was so die amerikanische Filmkritiker-Szene angeht, da wird ja echt kein gutes Haar an Burton mehr gelassen, also das ist richtig en vogue, Burton zu hassen mittlerweile und ihn dafür, natürlich liegt das auch daran, dass halt seine Filme mittlerweile nicht mehr so gut sind, leider. Aber auch gerade halt dieser dieser Stilwille, den er immer noch hat, dass ein Burton-Film immer noch ganz eindeutig nach einem Burton-Film aussieht, das wollen die Leute irgendwie nicht mehr sehen, weil sie der Meinung sind, dass das halt es nur noch um diesen Ästhetikwillen geht und um vielleicht gewissermaßen ein Ausstellen dieser Ästhetik, aber halt nicht mehr wirklich Substanz dahinter oder wirklich emotionale Geschichten dahinter. Aber ich spüre da auch so eine generelle Ablehnung, so. Wenn da so ein amerikanischer Filmkritiker jetzt zum Beispiel dann den neuen Dumbo-Film so richtig mag, dann wird er sich wahrscheinlich auch, also nehme ich an, dass die Leute sich dann ärgern, dass sie den neuen Tim Burton-Film mögen. weil das halt so gang und gäbe mittlerweile ist, das halt komplett abzulehnen.
Ich bin da halt, glaube ich, so intuitiv, ich bin da, glaube ich, eher in diesem Lager der wie du gerade gesagt hast, der amerikanische Filmkritiker. Also ich bin kein Burton-Kenner, ich bin kein Experte, ich kenne definitiv zu wenig, ich habe keinen wirklichen Blick für das Gesamtwerk, aber ich bin Burton mittlerweile irgendwie überdrüssig. Mhm. Also ich fange eher an, mit den Augen zu rollen, wenn ich schon irgendwie höre, der Film ist von Tim Burton, was vielleicht eben auch eher an den Filmen der Gegenwart liegt. Mhm. Ich fand den Alice im Wunderland, den habe ich damals im Kino gucken müssen in 3D, ich fand den eher doof.
Den mag ich zum Beispiel auch gar nicht. Also das ist ja auch so. Also das kann ich kann mir auch nicht alles schön reden, nur weil ich den Regisseur so mag.
Ich hab auch null, also eigentlich negatives Interesse an dem Dumbo. Ja. Also weil da auch noch andere Aspekte hinzukommen, dass ich sage, diese Disney Live-Action-Reanimationsdinger.
Ich mache mir da auch große Sorgen drum. Aber
und dann noch ein Burton obendrauf.
Ich freue mich trotzdem auf den Film. Also auch tatsächlich, ich finde auch tatsächlich, die Trailer bis jetzt haben mir sehr gut gefallen, beide. Aber also halt Burton und Disney, das
schwierig.
Ja, eigentlich nicht halt. Ne?
Ich mag durchaus den Batman, den er gemacht hat. Es ist aber auch nicht, und das kommt eben auch noch hinzu.
Du hast den ersten gesehen?
Beide. Okay. Beide, durchaus, ja. Mag ich auch beide, aber es ist halt nicht mein favorisierter Batman. Ja. Und da kommt eben hinzu, dass ich auch einfach in der Ästhetik und der Bildsprache von Burton nicht wirklich zu Hause bin. Ja, also dieses, wie du gesagt hast, so diese eigene Ästhetik, auch diese Gothic-Elemente, die er reinbringt, wie du am Anfang, glaube ich, auch irgendwie gesagt hast, so dieses Zirkushafte irgendwie, das ist einfach nicht meins, das ist nicht meine Sprache, das ist nicht meine Ästhetik, und dann kann ich, glaube ich, immer nur ein bisschen am äußeren Rand sitzen und vielleicht meinen Respekt zollen und sagen, so wie bei den Batman-Filmen oder eben jetzt auch bei Ed Wood, dass ich da sitze und sage, ich sehe es, ich erkenne es an, vielleicht bei Ed Wood sogar noch ein bisschen mehr als bei anderen, aber so der letzte Schwung fehlt mir.
Du fühlst es halt nicht. Genau. Und das ist so eine Sache so.
Ja, das trifft es gut. Ich fühl's nicht.
Das ist halt auch total legitim. Deswegen ist halt, glaube ich, auch diese Diskussion darum, ob, also jetzt mal ganz blöd runtergebrochen, ist Burton jetzt gut oder schlecht, ist so ein bisschen so eine ziellose Diskussion.
Klar, weil das ist sie immer. Die Frage, ist
gesagt,
es gut oder schlecht?
Das ist halt, entweder man hat da irgendwie eine Faszination oder halt auch einfach eine Liebe für diese Bilder und für diese Bilderwelten. Oder da ist einfach überhaupt gar keine Resonanz da. Und das ist halt noch nicht mal was man wirklich groß begründen kann. Ich kann dir nicht begründen, warum ich mich da so zu Hause fühle in diesen Welten. Ja. Ich kann das halt versuchen, jetzt so zu psychologisieren und zu sagen, ja, das liegt daran, dass ich selber mich als Außenseiter gefühlt habe. Aber das ist ja immer noch eigentlich keine Begründung dafür, warum ich ausgerechnet auf eben diese entfremdeten Zirkusbilder und diese Gothic-Elemente und diese ganz, ganz eigentlich auch, wenn man böse ist, könnte man sagen, platten Bilderwelten, so wie in Edward mit den Scherenhänden, die da halt wirklich so eine düstere Grufti-Atmosphäre halt so einem so einer Bilderbuchvorstadt entgegensetzen. Das ist einfach irgendwie ein Gefühl. Und ein Gefühl kann man halt einfach teilweise nicht rechtfertigen oder nicht erklären. Was ich halt schade finde, ist, dass im Zuge dieser Ablehnung dieser Ästhetik gar nicht mehr der Blick hinter die Ästhetik teilweise gewagt wird.
Muss man aber auch dazu sagen, die Tim Burton-Ästhetik ist halt auch einfach eine sehr starke.
Ja.
Also wenn du damit schon Probleme hast, ist
die
es halt,
einen in jedem ja,
es ist
Filme.
Enorm schwer, sich dann noch auf die Ebene dahinter einzulassen, weil sie eben so eine starke, bildstarke Ästhetik und Inszenierung einfach ist.
Ja.
So.
Absolut. Und es ist ja auch, das möchte ich ja auch gar nicht abstreiten, dass halt zum Beispiel jetzt der letzte Film, den er gemacht hatte, das war ja diese Romanadaption Miss Peregrine's Home for Peculiar Children, die Insel der besonderen Kinder im Deutschen, der halt diesen Roman nimmt und halt quasi alles Erdenkliche aus diesem Roman visuell übersetzt in diese Burton-Bilder. Und halt natürlich nicht so viel hinter dieser Ästhetik steckt, wie halt jetzt zum Beispiel bei sagen wir mal Sweeney Todd zum Beispiel, den ich auch großartig finde. Ja, das ist es halt, ich würde sagen, was du gerade meintest, halt die meisten, die halt dann nicht mit diesen Bildern und diesen Bilderwelten was anfangen können, hören da schon auf, irgendwie den Film überhaupt richtig ernst zu nehmen, sondern sagen, ja, es ist halt wieder Burton und es ist immer wieder das Gleiche irgendwie und ich kann damit nichts anfangen und es ist immer wieder gleiche Scheiß sozusagen. Und das finde ich halt irgendwie schade. Also es ist ja sowas wie Ed Wood zum Beispiel, selbst Leute, die Burton jetzt schon gar nicht mehr leiden können, mögen den Film zumindest halt, ja.
Der macht es einem auch leichter.
Genau, der macht es einem auch leichter. Und halt, keine Ahnung, bei sowas wie Batman.
Hast du auch noch Batman, an dem du dich halt gut satt sehen kannst?
Aber das ist ja auch so eine Sache. So Batman Returns ist, also ich mag beide Batman-Filme von ihm, beziehungsweise ich mag den ersten und ich liebe den zweiten halt über alles. Ich finde, das ist der beste Burton-Film vielleicht und der beste Batman-Film sowieso. Und dann ist es ja doch so, wenn man sich halt dann zum Beispiel, wenn ich jetzt irgendeinen ganz beliebigen amerikanischen Filmkritiker mir rauspicken würde und mir sagen, ranke mir alle Burton-Filme, da würde der wahrscheinlich den ersten Batman ganz nach oben packen. Und das ist auch zum Beispiel ein Burton-Film, in dem relativ wenig Burton drin ist. Und dann, dem merkst du auch, also du merkst ihm nicht das Produktionsfiasko an, das ist jetzt kein super inkohärenter Film, aber du merkst ihm auf jeden Fall an, gerade wenn du deinen Vergleich Batman Returns schaust, dass das nicht Burtons Vision von Batman eigentlich ist und diese ganz radikale, von seinen Ideen und seiner Ästhetik durchtränkte Vision in Batman Returns, das ist halt der Batman-Film, den er hat machen wollen. Und den mögen dann halt aber die meisten Leute weniger als den ersten. Eben gerade, weil er halt, aber das ist zum Beispiel ein Film, der diese Ästhetik nicht einfach nur ausstellt und sagt, guck mal, wie weird und Burton nicht das alles ist, sondern der halt wirklich ein sehr komplexes und sehr emotionales Charakterdrama entfaltet in dieser Burton-Ästhetik. Mhm. Und dass das dann aber so abgetan wird, so halt eben als einfach nur ein Regisseur, der sich austobt visuell, finde ich halt sehr schade.
Anne liefert auch noch einen guten Hinweis dazu oder einen guten Vergleich. Sie sagt, es ist ähnlich wie bei Del Toro. Was bei mir persönlich als jemand, der Probleme mit Burton hat, gut zutrifft. Ich habe auch Riesenprobleme mit Del Toro. Mhm. Del Toro erreicht mich auch selten und kaum mit den Filmen, die bei den meisten so gut funktionieren. Ja. Bestes Beispiel, Pans Labyrinth hat nicht wirklich viel nicht, bei mir ausgelöst. Eher so ein bisschen Ablehnung und Abneigung, weil ich halt nicht so auf diese Fantasy-Dinger stehe.
Oh ja,
aber Shape of Water, sentimentaler Hollywood-Kitsch,
ja,
hat mich komplett erreicht.
Wirklich, ja?
Absolut.
Ja, weil bei Del Toro ist es zum Beispiel so, ich habe leider seine alten spanischen oder spanischsprachigen Filme auch, habe ich noch nicht gesehen. Hier Devil's Backbone und ich weiß nicht, wie die anderen beiden noch heißen.
Die habe ich auch nicht gesehen.
Aber ich habe halt die Hellboy-Filme gesehen und Pan's Labyrinth, die ich alle drei sensationell finde. Aber mittlerweile hat mich halt Del Toro auch genauso oft nicht abgeholt, wie er mich abgeholt hat, weil Pacific Rim mochte ich gar nicht.
Crimson, fand ich auch stark.
Crimson Peak fand ich, war wunderschön anzusehen, aber halt ansonsten auch hat mich ansonsten überhaupt gar keine Resonanz hergestellt, außer halt, dass ich tolle Bilder mir angucken durfte. Und Shape of Water mochte ich eigentlich gerne im Kino, aber das war auch so ein Film, der mit so schon am Tag danach irgendwie schon wieder so verblasst ist. Also richtig eine Nachwirkung hatte der bei mir irgendwie auch nicht. Deswegen bin ich jetzt so ein bisschen zwiegespalten, was Del Toro angeht. Aber auf jeden Fall ist das auch ein Regisseur, der seine ganz eigene Handschrift hat. Und ich glaube, das ist der Grund, warum ich Pacific Rim so gar nicht mag. Weil das ist schon ein Del Toro-Film, dem du auch Del Toros Liebe für die Kreaturen und sowas alles anmerkst. Aber er fällt, finde ich, so die Inszenierung und diesen ganz großen Einsatz von CGI zum Beispiel, aber auch allgemein die Ästhetik, fällt der total raus aus den Hellboy-Filmen und aus Pan's Labyrinth und so.
Also mir hat er auch einen Podcast noch beigeholfen von einem großen Pacific Rim Fan, also ja, mit einem großen Pacific Rim Fan. Also den musste ich mir auch erst erschließen, aber der kommt bei mir mittlerweile auch.
Also der hat auf jeden Fall gerade in den allen Auftritten von Ron Perlman zum Beispiel in Pacific Rim, das ist schon sehr Del Toro, aber halt die ganze Prämisse, dass halt riesige Monster gegen oder riesige Kaijus gegen riesige Mechs kämpfen.
Ist auch Del Toro.
Ja, das ist Del Toro, aber Del Toro hat auch Hellboy 2 gemacht und da gibt es diese Trollmarkt-Szene, wo so viel so wunderbar handgemacht ist. Dieser Trollmarkt, der existiert wirklich in diesem Moment, wenn du den Film schaust. Deswegen ja auch mein Herz immer noch blutet und nie aufhören wird zu bluten, wenn ich an die zwei Hobbit-Filme denke, die Del Toro hat machen wollen, die dann diese Del Toro-Ästhetik mit dieser Del Toro-Ästhetik Mittelerde einen ganz neuen Anstrich vielleicht verpasst hätten. Aber ja, auch Del Toro ist ja ein Regisseur zumindest gewesen, bis vor kurzem für mich, der diesen ungebändigten Stilwillen hat, aber der das nie einfach nur um seiner selbst willen geschehen lässt, sondern der das immer in den Dienst stellt von emotionaler und teilweise auch wirklich gehaltvoller Erzählungen und Geschichten. Und halt ja, bei sowas wie Crimson Peak zum Beispiel, das ist ein Film, der ist mehr Del Toro geht gar nicht in den Bilderwelten, aber der erzählt halt, finde ich, keine sehr interessante Geschichte und erzählt keine interessanten Figuren und dann bleibt halt letztendlich nichts weiter übrig als halt diese hübsche Verpackung. Und das kann man ja zum Beispiel auch auf Burton-Filme mittlerweile anwenden. Also ich mochte den mit Peregrine zum Beispiel, ich möchte den auch nochmal sehen, ich habe den nur einmal im Kino gesehen, aber das ist auch eigentlich nur hübsche Verpackung, die mich dann halt abholt, weil ich halt anfällig bin für diese hübsche Burton-Verpackung. Aber halt emotional ist da nicht wirklich was hängen geblieben und auch nicht bei Big Eyes, der von vielen auch so gefeiert wurde als so ein bisschen so eine Burton-Rückkehr. Den fand ich total öde. Mhm. Halt Alice im Wunderland war nicht gut. Dark Shadows hatte ich Spaß mit, aber auch halt mit einem Burton-Film möchte ich halt nicht einfach nur Spaß haben, sondern von dem möchte ich halt so richtig weggerissen werden.
Und hinzu kommt eben das Paket aus Burton und Depp. Also ja, beide haben so ihre, wie soll man sagen, mittlerweile so ihre Klischees, mit denen es für mich schwierig wird, von außen nach innen irgendwie vorzudringen, weil sobald Johnny Depp wieder irgendwie eine crazy Maske aufhat und einen schrägen Bart trägt oder irgendwie ein hübsch beziehungsweise nicht hübsch geschminktes Gesicht hat, bin ich halt eigentlich auch schon wieder raus. So, und wenn dann eben auch noch Burton draufsteht und das Ganze irgendwie so Fantasy-Gothic-Style, dann ja, dann ist mein Interesse halt sehr, sehr abgekühlt.
Das niemand, noch nicht mal ich als großer Tim Burton-Film, kann dir das übel nehmen, weil das ist halt eben einfach so. Und genauso gibt es auch Regisseure bei mir, die ich irgendwie, wo ich dann auch immer da sitze und mich dann ganz furchtbar anstrenge.
Ich bin ja auch einer der Idioten, der sagt, da ist ein Superheld dabei und fliegen kann er auch und ein Cape hat er auch noch um. Ich bin am ersten Tag in der ersten Reihe. Also ja, ne, wir sind ja alle nicht frei von.
Klar. Und bei mir Klischees. war das zum Beispiel auch so, als dieser Miss Peregrine-Film angekündigt wurde, was habe ich gemacht? Ich habe mir alle, das ist nicht nur ein Buch, sondern das waren drei Bücher, alle drei gekauft und gelesen und dann noch ein extra Buch, Buch im Buch quasi, was dann extra noch rausgekommen ist, habe ich dann auch noch gekauft und alles verschlungen, einfach nur um schon mal eine Basis zu schaffen dafür, dass ich auf jeden Fall diesen Film nicht hassen kann, weil wenn ich dann die Figuren schon so gut kenne. Und
hast deine Hausaufgaben gemacht.
Genau, ich habe halt so involviert, wirklich, dass du, und ich bin immer eine Person, die eigentlich immer so in ganz viele Lebenssituationen immer so reinstolpert, so halb vorbereitet nur. Wenn ein neuer Burton-Film im Kino startet, dann gehe ich da nicht rein, ohne meine Hausarbeiten gemacht zu haben. Also ja, da ist natürlich immer so, das möchte ich ja gar nicht schlecht finden eigentlich. Und also ich sage jetzt auch nicht, dass ich mir den schön geredet habe. Ich fand den wirklich eigentlich sehr schön. Aber ich weiß halt auch, dass wenn ich nicht diese History hätte mit diesem Regisseur und mit diesen Filmen, die mir so viel bedeuten, dann wäre ich da auch gescheitert an diesem Film und hätte gedacht, oh, ist das einfach nur eine öde Fingerübung in, guck mal, wie sehr das alles nach meinem eigenen Stil aussieht. Mhm. Wobei ich ja auch da immer noch die Gegenposition gerne einnehme, dass ich sage, das ist ja wirklich also ich weiß, dass ich da jetzt ein ganz anderes Thema aufmache, wenn ich jetzt das also einfach allgemein Superheldenfilme anspreche und einfach so ein, sagen wir mal, so ein Inszenierungsstandard, der ins Blockbuster-Kino Einzug genommen hat, der halt so, sagen wir mal, diese ganz krassen Auteure nicht mehr die Möglichkeit gibt, halt große Filme zu inszenieren. So, ja, du merkst, dass Thor Ragnarok ein Taika Waititi-Film ist und ja, du merkst, dass Guardians of the Galaxy 1 und 2 James Gunn-Filme sind. Und das sind halt immer wieder so rare, ganz starke Regisseurstimmen, die dann halt irgendwie sich behaupten, aber immer eigentlich auch nur in der Ästhetik, und was dann die Erzählung angeht, erzählen sie dann doch eigentlich immer nur das Gleiche mit den gleichen Helden. Und Burton ist ja ein Auteur, also wenn man ihn sieht, dann sieht man, dass er der Regisseur seiner Filme ist, und das, das zieht sich ja auch ganz stark durch all seine Filme durch. Und das ist etwas völlig unabhängig davon, ob ich das mag oder nicht. Also es gibt auch Regisseure, deren Stil ich nicht leiden kann zum Beispiel, oder wo ich sage, genau wie du, so, da rolle ich dann eher mit den Augen, wenn ich denke, oh, jetzt hat der wieder einen Film gemacht, und da sehe ich schon am Trailer, oh, das ist auf jeden Fall der. So, da ist bei mir mittlerweile wirklich mehr so eine Haltung, hat sich bei mir etabliert, dass ich sage, unabhängig davon, ob ich das nun persönlich mag oder nicht, ich respektiere das so ungemein und freue mich so ungemein dafür, dass es noch Filme gibt, die so einen so krass nach ihrem Regisseur oder ihrer Regisseurin sich anfühlen und auch danach aussehen. Ich meine, der Dumbo-Trailer beginnt mit so einem Wetterhahn, wo irgendwie so der sich so dreht im Wind. Und nur von dieser Einstellung an im Dumbo-Trailer kannst du sofort sehen, dass das ein Tim Burton-Wetterhahn ist, der da im Wind sich dreht. Und das finde ich großartig. Und das finde ich auch wahnsinnig wichtig, dass es sowas noch gibt und dass halt nicht alle Filme dann irgendwie so mit der Zeit sich gleich anfühlen. Und dafür freue ich mich dann auch über so einen, ja doch eigentlich Blockbuster wie diesen letzten Miss Peregrine zum Beispiel, weil der halt ganz eindeutig ein Tim Burton-Film ist, aber halt eine Jugendbuchverfilmung, von denen wir auch ein paar zu viele in den letzten 10 Jahren oder so gekriegt haben. Das finde ich dann super, dass sowas noch existieren kann. Oder wenn ich den Dumbo-Trailer vergleiche mit der Beauty and the Beast Disney Live-Action-Verfilmung, die wirklich die langweiligste Variante ihrer selbst ist. Und okay, Bill Condon hat jetzt vielleicht als Regisseur nicht so eine starke Stimme wie Burton, aber das fühlt sich an wie ein Film, der vom Computerprogramm inszeniert ist. Ja. Und das hast du bei Burton nie, glaube ich. Also weißt du immer, dass er den gemacht hat. Und das ist mir persönlich halt auch wahnsinnig wichtig. Allgemein auch bei Regisseuren wie Nicholas Winding Refn, dem ich sehr wenig abgewinnen kann, aber der trotzdem Filme dreht, die er so hat machen wollen.
Was auch mein Fazit aus dieser ganzen Diskussion ist, wo ich auch so am Ende, und wir sind im Grunde genommen auch am Ende schon angekommen, aber wo ich halt auch landen wollen würde für dieses Plädoyer, egal, also Burton und Del Toro sind für mich beides Kategorien von ja, es ist halt nicht für mich. Ich kann es respektieren, bei Burton kommt es vielleicht ein bisschen auf meinen Alkoholpegel und irgendwie die Uhrzeit gerade an, ob ich es respektiere oder ob ich da vielleicht auch gerne drauf einschlage, so, je nach eigener mentaler Verfassung. Aber so vom Prinzip her, du hast natürlich recht, so lieber Risiken, lieber Handschriften sehen, lieber Ungewöhnliches und Eigenes, bei dem ich nicht angesprochen werde oder andere nicht angesprochen werden oder nur einige angesprochen werden, aber lieber diese Risiken oder lieber diese Eigensinnigkeiten als eben keine. Ja. Das auf jeden Fall. Und das ist auch immer so das Ding bei Del Toro. Letztes Jahr hat er es eben geschafft, mit Shape of Water mich auch mal irgendwie emotionaler anzusprechen, und sonst sitze ich halt auch eher davor und kann mit dem Kopf nicken und respektieren, aber selten fühlen. Und wer weiß, vielleicht kann mich Burton da auch noch mal irgendwie emotionaler abholen.
Was hast du denn noch nicht gesehen von ihm? So, was also,
ich habe Edward mit den Scherenhänden, habe ich, glaube ich, nie wirklich gesehen oder nie ganz gesehen. Mhm. Ich glaube, vielleicht mal so ein paar Fernsehausschnitte irgendwie auch so als Kind, als Jugendlicher. Von den neueren Sachen fehlen mir auch einige. Big Fish habe ich auch damals gesehen und fand den auch, also hab den als okay, bis gut in Erinnerung. Ja. Da wird ja von vielen auch sehr hoch gelobt.
Der ist auch dieser bizarre Hybrid aus irgendwie gar kein Burton-Film, aber dann doch ganz 100% durchdrungen von ihm und seinen Geschichten und seiner Erzählweise irgendwie. Aber auch ein Film, der sich ja gerade in diesen hellen Bildern und der lässt ja dieses Gothic-Element auch fast komplett raus. Also das ist ja wirklich einer der nach außen hin am freundlichsten aussehenden Burton-Filme irgendwie.
Und Ed Wood ja auch, oder?
Ed Wood auch, halt wie gesagt, das ist auch halt dieses Hybridmäßige irgendwie so ein bisschen.
Der unburtonige Burton.
Genau, das ist auf jeden Fall Ed Wood und das ist auch, Big Fish fällt da auch rein. Ja. Sweeney Todd, hast du den gesehen?
Nee.
Den finde ich auch
da sehe ich Johnny Depp auf dem Cover und sage, okay, da muss ich aber ganz, ganz deutlich in der Stimmung
für
sein.
Würde mich tatsächlich dann mal interessieren, weil wenn du sagst, Ed Wood hat dir zumindest jetzt irgendwie ganz gut gefallen und ja. Da ist zumindest halt auch ein Verständnis kommt auf bei dir, dass du sagst,
das ist so ähnlich wie bei Del Toro und seinem Shape of Water. Da ist nicht, also die Inszenierung, die Handschrift in der Inszenierung und in der Ästhetik dieser Regisseure tritt eher in den Hintergrund, würde ich sagen, oder ist weniger deutlich als bei anderen Filmen. Und dafür holt mich halt auch der Inhalt stärker ab als bei anderen Filmen. Also Ed Wood ist auch so eine Sache, wie wir auch schon gesagt haben, Filme übers Filme machen gehen bei mir auch immer klar und holen mich auch natürlich stärker ab als andere Stoffe.
Ja.
Und ja, auch das überzeichnete und auch die Ästhetik hat mich eigentlich auch sehr abgeholt durch eben Schwarz-Weiß und Blocking und Schauspiel und so. Da kommt eine Menge zusammen. Aber das ist halt so das Ding. Ich glaube eben, weil es so wenig von dem hat, was du, glaube ich, an deinem Burton so liebst.
Ja.
Also das ist so ein bisschen weiß ich nicht, so gefühlt, als wenn Leute sagen, ich hab's nicht so mit Fußball, aber FC Bayern München finde ich schon klasse.
Ja,
so, das ist keine große Kunst, das toll zu finden.
Ja.
Also da musst du nicht viel für leisten. Also das kann leicht gemocht werden, sagen wir es mal so. Und an dieser Stelle, ich habe keine Ahnung von Fußball, ich möchte keine Rückmeldung aufgrund irgendeiner...
Keine Fußballkommentare.
Das
Fußball
war
bei mir zum Beispiel der Grund, warum ich mich immer als Außenseiter gefühlt habe, weil das war halt, alle Jungs mussten bei mir in der Grundschule halt waren Fußball interessiert, haben gerne Fußball gespielt, alles mit Fußball. Und ich war immer absolut Anti-Fußball, also mich hat das nicht interessiert, das zu schauen, mich hat das nicht interessiert, das selber zu spielen und ich wollte auch nicht darüber reden und es gab immer wieder klägliche Versuche meinerseits über mich für irgendeinen Verein zu begeistern, dann so ganz random einen rausgepickt, so für den begeistere ich mich jetzt und dann habe ich mir Wikipedia dann irgendwie die Regeln durchgelesen, was eigentlich abseits und so, aber ich habe das nie, das war immer so ins eine Ohr rein und aus dem anderen raus, sodass ich konnte mich nie dafür begeistern und ich konnte mich auch nie zwingen, mich dafür zu begeistern.
Tipp an dieser Stelle, Fußball ist doof, aber die Oscars sind super. Also was bei anderen, die Fußball-WM ist einen Monat lang, ist die Oscars-Season.
Ist bei uns die Oscars-Season, ja, auf jeden Fall. Nee, und ich mag Fußball immer noch nicht. Bei Burton ist das halt so, es ist verwunderlich, dass wir kein einziges Mal jetzt die berühmte Phrase Style over Substance benutzt haben, weil das wird ihm ja auch immer wieder jetzt vermehrt halt vorgeworfen.
Da habe ich den Eindruck, dass man das halt vielleicht zu dem aktuellen, zu dem, wie soll man sagen,
Diskurs.
Also zu den letzten Jahren sagen kann, aber ich habe nicht den Eindruck, dass er damit angefangen hat.
Nee, auf jeden Fall nicht. Also es ist auf jeden Fall, es geht mehr in diese Richtung Style over Substance halt mit den letzten Filmen, die er so gemacht hat. Aber gerade jetzt hier bei sowas zum Beispiel wie Ed Wood, ist das ja wirklich quasi Substance through Style. Also die Inszenierung und die Art und Weise, wie das inszeniert ist und auch eben gerade diese ganz bestimmte Burton-Inszenierung, dieser Inszeniergestus, den er da reinbringt, erzählt er auch ganz viel und ist der Geschichte und den Figuren, die er da erzählt, unglaublich dienlich. Und das macht halt, glaube ich, halt eben diese älteren Filme. Bei Edward Scissorhands ist das genauso, über den wir auch gerne mal reden können hier vielleicht, wer weiß.
Sehr gut, es ist markiert, es ist angemeldet. Ich finde es gut,
halt
du lässt nicht locker, du willst mit Tim Burton noch schmackhafter
machen. Nein, also nachdem ich jetzt erfahren habe, dass, weil ich ja meinte ja vorhin, die Big Three sind auf jeden Fall Batman Returns, Ed Wood und Edward Scissorhands. Batman Returns gebe ich mich mit zufrieden, dass du sagst, du findest den ganz nett und so. Ed Wood habe ich ja jetzt geschafft, aber Edward Scissorhands ist so ein Film, der ist so wunderschön. Das ist wahrscheinlich der schönste Film, den Burton gemacht hat. Und dem sich emotional zu entziehen, ich weiß gar nicht, wie das geht. Und ich glaube, ich kenne auch niemanden, der den nicht zumindest sehr gut findet. Das ist wirklich so ein Film, auf den sich, glaube ich, auch alle Burton-Hater der Welt so einigen könnten.
Das Ding ist halt bei Burton, also fürs Superhelden-Genre ist er halt auch ein wichtiger Mann und ein wichtiger Typ. Und was er mit Batman geleistet hat, filmisch, ist halt eben ganz, ganz wichtig. Was Anne gerade noch im Chat nachliefert, ein Grund, vielleicht doch noch für mich Dumbo zu gucken, Lars Eidinger spielt mit.
Ja, das habe ich auch vor kurzem erst erfahren und bin auch aus allen Wolken gefallen, dass der da mitmacht.
Mein Interesse ist gerade um 120% gestiegen. Also.
Für mich natürlich als Batman Returns Liebhaber ist das natürlich die große Batman Returns Reunion mit Danny DeVito und Michael Keaton. Diesmal in Reverse mit Michael Keaton in der Schurkenrolle und Danny DeVito als wahrscheinlich freundlichem Zirkusdirektor. Also da kommen wirklich zwei alte Weggefährten Burtons wieder endlich zusammen und auch einfach in seinen Filmen. Mit Danny DeVito hat er ja auch seit Big Fish, glaube ich, nicht mehr zusammengearbeitet. Und Michael Keaton ja nicht mehr seit Batman Returns. Eva Green, seine neue Muse, haben wir als auch irgendwie Zirkus-Tänzerin oder Dame. Und
aber
Pharrell,
das Ding ist nicht so wie das Dschungelbuch komplett aus dem Computer und irgendwie nur ein kleiner People rennt rum, sondern eher andersrum. Also Dumbo ist aus dem Computer und der Rest ist eher
Live-Action. Ich hoffe, also die Bilder sehen halt sehr, sehr digital aus zum Teil aus dem Trailer. So ein bisschen unfertige Digitalbilder. Ich hoffe nicht. Also ich drücke da ganz fest natürlich die Daumen, dass das ein toller Film wird. Der halt irgendwie, wo er sich vielleicht seine alten Stärken wieder so ein bisschen bewusst wird. Hab Angst davor, aber okay, ich meine, Lars Eidinger ist dabei, also das macht er eigentlich schon mal mindestens eine 9/10 sicher.
Also alles zwischen 9 von 10 und 10 von 10 ist schon mal eingeloggt genau. Bei Letterboxd.
Wenn Lars Eidinger dabei ist, dann auf jeden Fall.
Gut, ich finde es gut, dass wir wissen, was wir als nächstes machen können, nämlich Edward mit den Scherenhänden. Das wäre nochmal eine schöne Diskussion. Und wenn es dann mit Burton nicht klappt, dann wird es, glaube ich, nie bei mir klappen. Also
ich glaube tatsächlich ja. Das ist so eine Feuerprobe, könnte das werden, wenn du den schaust.
Sagen wir mal so, nach Ed Wood bin ich offener als vorher und so Burton ist bei mir so mit der Tendenz nach oben gehend.
Das ist schön.
Ja, so der Aktienkurs steigt wieder langsam.
Ja, ja.
Aber mal gucken, was dann eben Edward mit den Scherenhänden noch abliefert. Nikolas, wir finden dich natürlich auch im Internet. Unter anderem.
Ja, unter anderem.
Lethalcritics.de, da bist du ja mit
genau,
dabei.
Genau, Lethalcritics.de ist ein kleiner Filmblog, den ich mit meinem besten Freund Hardy Zauberzer zusammen betreibe.
Auch Freund des Hauses hier an dieser Stelle.
Genau, der ist ja auch, glaube ich, den meisten Hörern schon bekannt. Also wir haben uns für 2019 vorgenommen, wieder ein bisschen vermehrt Kritiken zu schreiben und hochzuladen. Auch jetzt sind ja jetzt schon einige wieder da, zu Glass von mir und zu Creed 2 von Hardy. Und wir hoffen, das auch weiterhin jetzt durchzuführen. Ich blogge auch privat auf nergolas.wordpress.com. Zwei Sachen da nur. Einmal, der Blog ist gerade noch privat, weil ich an dem rumwerkle, am Design. Ich wollte den aber jetzt im Laufe der nächsten Woche eigentlich wieder online stellen. Da kann man mal vorbeischauen. Da sammle ich halt eigentlich nur in Auszügen meine Texte, die ich halt in den Weiten des Internets veröffentliche. Und ab und zu mal einen kurzen Text, den ich dann da auch hochlade. Ja, und ansonsten @Nergolas auf Twitter mit OE, war schon vorhin Thema, ob ich das jetzt sage oder nicht, weil das ist ein privater Account.
Das ist ein elitärer Kreis, der da folgen darf. Du machst immer so einen Türsteher-Test, so du guckst dir dann
genau,
an, wenn
er
einer anklopft.
Ich muss erst auschecken, ob ihr auch wirklich cool seid.
Ja, und passen die Sneaker zu der Hose oder nicht?
Genau, und wenn ich dann auf den Twitter-Account gehe und dann irgendwas lese, was mir nicht gefällt, dann wird das eiskalt abgelehnt.
Was aber
Nein, ich bin eigentlich ganz lieb. Ich glaube, ich habe wirklich schon ganz lange keine Freundschafts- oder Follower-Anfrage abgelehnt. Also.
Aber was eigentlich auch gar nicht mal so verkehrt ist bei diesem Twitter-Kram, weil die Wahrscheinlichkeit, dass dann irgendwie auch so Blödsinn an einen herangetragen wird, ist relativ gering.
Es gibt mir wirklich ein Sicherheitsgefühl, weil ich halt weiß, was ich twittere, ist halt wirklich nur für diesen super engen Kreis und niemand von außen, so, weiß nicht, mein mein Chef kann da nicht einfach mal mich googeln und dann irgendwelche Tweets über die Arbeit lesen oder so. Das ist ja, schon ein gutes Gefühl eigentlich.
Stimmt schon. Für mich ist es manchmal ein bisschen frustrierend, weil ich dich immer retweeten will und dann irgendwie Screenshots manchmal machen muss.
Ja, aber das ist ja, finde ich auch bezaubernd, dass du das dann, dass dir der Retweet so wichtig ist, dass du das dann extra screenshottest. Da geht mir immer das Herz auf.
Ja, große Liebe auf Twitter auf jeden Fall.
Ja, also, auf jeden Fall.
Ja. Gerne folgen und lesen und bei uns könnt ihr das natürlich auch machen. Das geht am besten auf secondunit-podcast.de, weil das ist die Heimatbasis, das ist unser Blog, da gibt es auch einen Beitrag zu diesem Podcast und da seid ihr herzlich eingeladen, weiteres Feedback natürlich auch in der ganzen Causa Tim Burton dazulassen. Also, wie steht ihr zu Tim Burton? Was für Filme könntet ihr mir vielleicht als jemanden, der halt eben maximal skeptisch gegenüber Burton ist, ans Herz legen, neben Edward mit den Scherenhänden. Ja, und was ihr vielleicht auch zu Edward sagt, zu dem Film sagt, zur Person sagt. Wir sind jetzt auch gar nicht weiter, hätten wir eigentlich auch noch machen können, aber auf die realen Filme, also auf die reale Person und auf die realen Filme, die er da produziert hat, da gibt's eigentlich noch eine ganze, ganze Menge auch an weiteren Infos und Feedback, was ihr da lassen könnt. Da seid ihr herzlich eingeladen, das im Blog zu tun. Und da findet ihr auch Links zu unserem Twitter-Account und zu Instagram. Da sind wir auch. Und wir haben einen Discord-Server. Da kann man sich auch weiter austauschen und eben live mitchatten, wenn wir hier diese Aufzeichnung machen. Und Patreon und Steady gibt's dort auch. Also es ist am einfachsten, einfach ins Blog zu schauen. secondunit-podcast.de und von dort aus in alle Himmelsrichtungen, in alle weiteren Himmelsrichtungen des Internets zu springen und dabei vielleicht eben auch bei Nikolas zu landen.
Ja,
in diesem
gerne.
Sinne.
Ich freue mich.
Genau, wir bleiben in Kontakt, wie man so schön sagt, ne? Weil wir wollen ja noch zu Edward mit den Scherenhänden in unbestimmter Zukunft, aber hochmotiviert weiter podcasten und bis dahin. Vielen Dank fürs Mitdiskutieren, fürs
vielen
Vorbeibringen
Dank für die Einladung
von Edward und wir sehen uns und wir hören uns und bis zum nächsten Mal. Tschüss.
Ciao, ciao.
Die Second Unit ist das Ergebnis harter Arbeit. Der Podcast kostet Zeit, er kostet Energie, er kostet Geld. Deshalb könnt ihr unsere Arbeit auf Patreon und auf Steady unterstützen. Viele, viele wunderbare Menschen machen das bereits. Jonas Mapace, Rochus Wolf, Alex, James Vermont, Cedric Schmidt, Michi W., Jan Repin, Fabian Yu und Matthias Denecke. Darüber hinaus könnt ihr auch das Second Unit Premium Paket abonnieren. Das kostet $5 bei Patreon oder 5 Euro bei Steady. Second Unit Premium gibt euch einen Blick hinter die Kulissen. In der State of the Unit erzähle ich euch einmal im Monat, was hinter den Kulissen geplant wird, was gerade so abgeht und was in den nächsten Wochen ansteht. Das gibt's einmal als Video, das gibt's auch als Audio. Darüber hinaus erhaltet ihr im Premium Paket Zugang zu den Livestreams. Ihr könnt also, während wir unsere Second Unit aufnehmen, live dabei sein, zuhören und kommentieren. Viele Menschen machen das bereits. Tahiti Su, Sultan of Swing, Markus Halmitschlager, David X. Noack, Florian Priemel, Gian Ferrari Stefan, Stefan Drove, Rike the Midlist, Käthe, Playstar, Christian Schmickler, Jota, Steve Geiler, Ulf P., Spencer & Stewart, Lars Rühmann, Inge, Stefan Manken, Timo Gerdau, Alucard, Sonja Bethke-Jehle, Sebastian Zripp, Anne-Kathrin Pache-Wilke und Erik Mülling. Darüber hinaus könnt ihr auch das Doppelte für das Premium-Paket ausgeben, wenn ihr sagt, das ist es mir wert. Das machen Thomas Jaspers und Niklas Römke. Euch allen ein großes, großes Dankeschön. Wenn du die Second Unit auch unterstützen möchtest, dann kannst du das unter patreon.com/secondunit oder steadyhq.com/secondunit tun. Vielen Dank.